Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über alles, was so im Universum vor sich geht, plaudern, wie jedes Mal auch heute wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was heute passiert, weil heute bist du dran mit
Heute bin ich dran. Und wenn ich dran bin, geht es natürlich ums Raufschauen. Es ist ja gerade super Wetter. Hast du es genutzt zum Sterneschauen ein bisschen?
Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe entweder abends gearbeitet oder geschlafen, aber ab und zu, wenn ich von meinem Arbeitszimmer die Außentreppe hinuntergegangen bin in die Wohnung, habe ich zum Himmel geschaut und mich gefreut, dass man tatsächlich viele Sterne sieht, also für das Stadtgebiet.
Ja, ist in Baden ein bisschen besser als in Wien, oder?
Weiß ich gar nicht. Kommt drauf an, welche Richtung man schaut. Wenn ich jetzt hier quasi Richtung Norden schaue, da ist ja leider Wien und kann man auch nichts machen dran.
Leider.
Und weil ihr Wienerinnen und Wiener so viel Licht an habt, sehe ich an der Seite vom Himmel relativ wenig.
Es sind immer die Wiener Schuld.
Natürlich
sind das die Wiener Schuld. In Österreich ist das irgendwie Standard, genau. Im Moment sind es zwar gerade auch die Tiroler.
Na, aber sie sind unschuldig von den Wienern verleumdet, weil in Tirol gibt es gar kein Corona und die bösen Wiener sagen das immer.
Nein, fangen wir gar nicht an. Reden wir nicht über Politik, bitte. Schaut auf jeden Fall die Woche noch nach oben, weil es ist wirklich gerade wunderbar. Ich bin gestern am Abend, war ich ganz hin und weg, also echt auch in Wien in der Großstadt, wunderschön. Und man sieht jetzt gerade noch so am Abend auch die schönen hellen Wintersterne und es ist gerade wirklich super.
Ja, ich habe mich gefreut. Und
vor allem... Ja.
Ich habe letzte Folge schon erzählt, meine Sternbilder-Serie auf Instagram. Aktuell gerade der Bärenhüter dran. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich genau den Bärenhüter auch sehen konnte jetzt. Also genauso wie ich ihn gezeichnet habe. Also nicht ganz so, wie ich ihn gezeichnet habe, aber.
Den habe ich noch nicht gesehen. Hast du ihm eine schöne Frisur gegeben? Deine Frisuren sind immer sehr
gut. Ja, nein, ich kann ja nicht zeichnen. Ich muss halt irgendwas auf den Kopf tun, dass man weiß, das ist ein Kopf. Darum kriegen die mal einen Hut oder irgendwelche komischen Haare da drauf auf den Kreis, der Kopf ist. Mhm. Also habe ich dann den Bärenhüter gemalt. Mit entsprechender Frisur natürlich. Weil den sieht man nicht am Himmel. Also das ist der Stern am Himmel. Aber die, dass man halt wirklich so schön den Arktur kann man ja schön sehen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie der dritthellste Stern überhaupt, oder?
Hellste Stern überhaupt?
Na.
Wie? Am Himmel?
Der dritthellste.
Ach so, der dritthellste.
Ist, glaube ich, Arktur, oder?
Ja, kommt ungefähr hin, ja.
Und so der
Sirius ist der hellste und ich glaube, was ist dann? Vega?
Nee, ist nicht Canopus. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß immer nicht, die Statistiken für Nord- und Südhimmel und Gesamthimmel bringe ich oft durcheinander, aber Canopus ist, glaube ich, auch ziemlich hell.
Okay.
Also ich glaube, es ist tatsächlich, Arktur ist der hellste am Nordhimmel. Also nicht der hellste, den man von der nördlichen Hemisphäre aus sehen kann, aber der hellste.
Der hellste, der über dem Äquator ist.
Genau, also der wie so nördliche Breite, quasi Koordinatenangabe hat. Also er ist auf jeden Fall hell.
Super, man ist auch super rötlich. Ja? Genau. Ist sehr schön zu sehen, dass dann ein roter Riese ist. Der ist auch irgendwie so maßbaren Durchmesser, oder?
Ich glaube sogar größte. Oder? Er ist auf jeden Fall recht nah. Also ich mache jetzt hier so live Wikipedia. Er ist tatsächlich Radius 25 Sonnenradien. Also ist jetzt nicht so, weiß nicht, wie 25 Sonnenradien reicht, aber ist auf jeden Fall groß. Also wenn man sich, es gibt ja in der Wikipedia ein Bild und da ist die Sonne ganz klein und der Arktur ganz groß, was jetzt nicht großartig hilft als Visualisierung, aber maß man nicht, also so groß ist er noch nicht. Und halt.
Nein, das ist weniger als die Erdbahn auf jeden Fall. Also irgendwie mehr so zwischen Merkur und Venus irgendwo. Also schon groß, aber nicht.
Also du bräuchtest 100 Sonnenradien damit du bis zur Erdbahn kommst.
Genau.
Ja. Aber er ist nur 36 Lichtjahre weit weg, aber halt die 200-fache Leuchtkraft der Sonne, das heißt, er ist schon ordentlich hell.
Ja, und den sieht man dann so ein bisschen später am Abend. Ne? Genau, was man gut am frühen Abend sieht und was eben ein bisschen ähnlich ausschaut wie der Arcturus, ist der Mars.
Genau, da weiß ich jetzt gerade nicht, wo der gerade sich rumtreibt, das weißt du sicherlich.
Der ist so im Südwesten, also eher schon am Untergehen dann am Abend schon, ja. Und am 18. Februar, also übermorgen, von Erscheinungsdatum gerechnet, dieses Podcasts, da ist es ganz schön, weil da ist gerade der Mond, der zunehmende Mond, noch so recht schmale Mondsichel, direkt neben dem Mars, geht direkt unterhalb vom Mars vorbei, der Mond am 18. Februar am Abend. Also das wird ein sehr hübsches Schauspiel.
Ja, vor allem, weil man da auch hinschauen kann und dann passiert ja auch was.
Und da landet ein Raumschiff am Mars, genau, zur gleichen Zeit. Ja, also wenn es so ungefähr um 9 am Abend oder ich glaube kurz vor 10, zwischen 9 und 10 Uhr am Abend mitteleuropäischer Zeit, hinschaut dort zu der Mondsichel und dem hellen roten Punkt direkt daneben, dann stellt euch vor, das ist der Mars und da landet gerade Perseverance, der neue Mars Rover von der NASA.
Was man aber nicht sehen kann, ja, also.
Naja, leider. Aber ich finde es irgendwie schon super, sich das vorzustellen.
Also ja, natürlich.
Sieht man einen roten Punkt, aber irgendwie eben genau dann, wenn man hinschaut, also wenn man kann sich, glaube ich, aussuchen, entweder man schaut auf den Computerbildschirm und verfolgt den NASA-Livestream, den es natürlich gibt, schon vom Nachmittag an machen sie einen super Livestream mit allen Bipapo-Interviews, Ingenieure, Wissenschaftler, lalala. Die NASA ist da immer recht gut in solchen Sachen. Und da kann man entweder die Zeit vorm Computerbildschirm verbringen und das so verfolgen, oder man schaut kurz raus und schaut ihn sich live an, den Mars, und stellt sich vor, dass da gerade dieses Ding irgendwie runterrauscht.
Ja, wir hätten ja eigentlich den Livestream vorbereiten sollen. Also hätten, wenn wir technisch in der Lage dazu wären, unsere Bilder live ins Internet zu streamen, was wir noch nicht sind, vielleicht sind wir es irgendwann, dann hätten wir diese Mars-Landung live begleiten können in Farbe und im Bund und mit Bildern von uns, aber wir sind froh.
Unsere Bilder, so Bilder von uns, wie wir da sitzen vorm Mikro mit Kopfhörern auf und reden oder was?
Genau, und wie wir dann kommentieren, was so live passiert.
Ja, so nebeneinander irgendwie und dazwischen so Splitscreen, dazwischen genau. Gibt es dann noch die Live-Einschaltungen. Ja, das machen wir dann, wenn Menschen am Mars landen,
oder? Ja, vielleicht kriegen wir es vorher auch schon hin, das ist technisch nicht ganz, ganz simpel. Aber es gibt also, wir können auch mal Werbung für die Konkurrenz machen. Konkurrenz, es gibt ja keine Konkurrenz, je mehr Wissen in der Welt ist, umso besser. Aber die beiden von Methodisch Inkorrekt, Nikolas und Reinhard, also den Podcast, werdet ihr vielleicht kennen. Wenn nicht, hört ihn euch an, und die machen genau das. Die machen irgendwie einmal die Woche auch so einen Podcast mit Bild quasi, also einen Livestream. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die gesagt haben, sie machen genau das, also sie begleiten genau diese Maßnahmen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass da nicht Nikolas und Reinhard sitzen, sondern dass da ich und Ruth sitzen. Das ist so, also wenn irgendwie passt auch, also Nikolas ist auch, Reinhard ist auch ein bisschen, hat auch eher weniger Haare, so wie ich, und Nikolas hat längere Haare, so wie du, aber du bist natürlich sehr viel, also Nikolas, also stellt euch einfach, kann man irgendwie so, vielleicht gibt es so Add-ons oder irgendwie sowas, die man sich so drüber basteln kann, und dann können wir einfach.
Ja, genauso wie dieser Anwalt, der in dem Katzenvideo genau. Gefangen war, genau so machen wir das, wir machen Filter von uns und dann kann man, na gut.
Aber, ja, also hast ja gesagt, es gibt den NASA-Livestream, aber wenn ihr das Ganze quasi von deutschsprachigen Wissenschaftskommunikatoren kommentiert haben wollt, dann ist der methodisch inkorrekt oder optisch inkorrekt, heißt der Stream ja, wenn sie dann das quasi im Video live machen, dann könnt ihr euch das anschauen, und wenn das nächste Mal irgendwas auf dem Mars landet, dann sind vielleicht wir auch technisch schon so weit fortgeschritten, dass wir uns live mit unseren Köpfen ins Internet wagen können.
Ja, naja, lang dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Also ich glaube in 2 Jahren, das beim nächsten Startfenster ist schon die nächste europäische Mission wieder dran mit dem zum Mars fliegen. Also haben wir noch ungefähr so, ungefähr 2 Jahre haben wir noch, bis das nächste Drum am Mars landet. Naja, stimmt gar
nicht. Wollte ich gerade sagen, da ist ja noch mehr.
Da ist noch was davor. Es sind ja gerade 3 Missionen zum Mars unterwegs, beziehungsweise eigentlich schon dort. Sind im Juli 2020 gestartet, alle 3, weil da eben so ein günstiges Fenster war. Und das passiert irgendwie ungefähr alle 2 Jahre, ne? alle 26 Monate kann man energetisch günstig zum Mars losstarten. Und genau, die Mars 2020-Mission von der NASA war nur eine Mission. Und es gibt dann noch eine chinesische Mission und eine arabische Mission. Und die sind auch ziemlich interessant.
Und mehr sagen wir nicht dazu.
Das war's. Und die chinesische Mission ist die jetzt quasi als nächstes nach Perseverance auf dem Mars landen soll. Genau weiß man es noch nicht, weil die sich zuerst noch den Mars ein bisschen genauer aus der Entfernung anschauen wollen.
Was die Kapitalisten über den Mars gesagt haben, stimmt, bevor sie selbst landen, oder wie?
So in die Richtung, ja. Also da ist jetzt halt einfach mal der Orbiter schon eingebogen in die Umlaufbahn um den Mars und schaut sich das Ganze mal ein bisschen genauer an, bevor sie dann irgendwie im, ich glaube, Mai oder Juni eine Landung versuchen wollen. Es ist halt die erste chinesische Mars-Mission, die erste chinesische Landung auf dem Mars.
Die erste, die erfolgreich gekommen ist, aber die sind, glaube ich, China hat auch davor schon mal was losgeschickt. Das hat aber nicht funktioniert. Das war eine Mission, wo China mit Russland gemeinsam eine Rakete hochgeschickt haben, also eine russische Mission und eine chinesische Mission. Und die ist leider explodiert. Die hat es nicht mal bis in die Erdumlaufbahn gekommen, die Mission.
Ja, genau. Dann hoffen wir, dass es diesmal funktioniert. Da sind sie, genau. Sie haben es auf jeden Fall schon mal weiter geschafft als das letzte Mal. Und ja, hoffen wir, dass es gut funktioniert. Geplant ist die Landung, also ich habe versucht, ein bisschen was herauszufinden über diese chinesische Mission, aber es ist gar nicht so einfach. Irgendwie über die NASA-Mission gibt es natürlich 1000 Webseiten, wo man sich informieren kann. Aber diese chinesische Mission ist ein bisschen mysteriöser. Und das, was ich herausgefunden habe, ist, dass die Landung in Utopia Planitia geplant ist.
Stimmt.
Wo ja auch die Föderation ihren Shipyard, ihre, wie heißt das auf Deutsch, ihre Werft, genau. Also da vielleicht geht es da gleich los mit den Bauarbeiten.
Nein. Aber ich fand, also das, was ich mich habe jetzt auch nicht irgendwie mit der chinesischen Mission so im Detail beschäftigt, aber der Name ist recht cool. Also die heißt Tianwen 1. Oder wie auch immer man es korrekt ausspricht, aber ich kann es vermutlich nicht korrekt aussprechen. Aber man schreibt Tianwen 1 und weißt du, was Tianwen heißt?
Heavenly Questions.
Genau, die Himmelsfrage. Das finde ich cool. Das ist finde ich ein schönes, also nicht jetzt so diese dramatischen Maße wie Durchhaltevermögen, Perseverance mit Maß und Spirit und Opportunity, also diese typischen amerikanischen irgendwie, dieser Pathos, der da ins Weltall geschickt wird. Also China ist jetzt auch nicht frei vom Pathos, was die da so machen, also die ganz im Gegenteil. Aber ich fand das Konzept, also hier, dass man, das bezieht sich auf ein Gedicht einem chinesischen Dichter, ja, was auch sonst.
Gedicht von einem chinesischen Dichter.
Ja. Und der hat da irgendwie, anscheinend irgendwie, da waren so Wandgemälde über Astronomie und der hat irgendwie in diesem Gedicht Fragen über die Astronomie gestellt und diese Fragen wurden aber im Gedicht nicht beantwortet und in Bezug nehmend auf dieses Gedicht hat man das jetzt quasi hier, diese Raumsonde Tianwen genannt, also Himmelsfrage, um halt die Antworten zu finden auf die Himmelsfragen. Finde ich ein schönes Konzept. Mhm.
Das ist nett. Weißt du auch, was die Himmelsfragen waren, die da gestellt wurden?
Nein, dazu, oder? Man kann es vermutlich rausfinden, man müsste jetzt dieses Gedicht von dem chinesischen Dichter irgendwie finden, aber das, wenn ich es finde, dann liefere ich es in den Shownotes nach, aber ich wüsste es jetzt spontan nicht.
Na, so genau habe ich mir das dann auch nicht angeschaut, aber es ist auf jeden Fall eine coole Mission. Es ist recht ähnlich wie die anderen Mars Rovers, es ist klar, ne? Die wissenschaftliche Herangehensweise unterscheidet sich ja dann Gott sei Dank nicht so sehr, je nach Nation. In der Wissenschaft ist das, da gibt es die Fragestellungen und dementsprechend baut man halt Instrumente, die diese Fragestellungen beantworten. Aber ja, die Herangehensweise ist natürlich schon in der Benennung dieser Raumschiffe, kann man da irgendwie ein bisschen eine kulturelle Unterscheidung sehen, ne? In der Herangehensweise an die himmlischen Fragen im Gegensatz zu der harten technischen Seite von den amerikanischen Missionen. Das stimmt schon, ne? Und die dritte Mission, die hat auch einen schönen Namen. Die arabische, Vereinigten Arabischen Emirate haben diese Mission hochgeschickt. Al-Amal, Hope, die Hoffnung. Ganz, ganz schlicht, aber auch schön.
Ja, da habe ich letztens, das war glaube ich irgendwie gestern, die haben das erste Bild geschickt, also die ist auch angekommen.
Yeah.
Ich glaube, die war die erste sogar von den drei, die hingeflogen ist, die am Mars angekommen ist. Und die haben, die hat zumindest das erste Bild vom Mars geschickt. Also jetzt nicht spektakulär, es ist halt der Mars, den haben wir jetzt schon öfter gesehen, weil ja schon einiges in der Umlaufbahn war, aber ja, halt noch nicht von dieser Raumsonde, also die funktioniert, sie macht Bilder. Und ich glaube, ihr Ziel ist es, was soll die machen? Die soll das Klima oder die Atmosphäre vom Mars erforschen, oder?
Genau, das ist quasi eine Art Wettersatellit. Ja. Die soll, also macht jeden Tag eine Wettervorhersage quasi vom Mars, untersucht das Klima, atmosphärische Bewegungen und so weiter, soll auch den Wasserverlust des Mars untersuchen. Das ist ja noch eins der Rätsel. Es ist mittlerweile schon ziemlich klar, dass der Mars früher, also vor sehr langer Zeit, mit Wasser bedeckt war, ähnlich wie die Erde. Und dann jede Menge Wasser verloren hat, um so auszusehen, wie er es jetzt tut. Wie genau oder wann genau dieser Wasserverlust aber passiert ist, ist noch unklar. Und da soll diese Sonde auch Klarheit bringen.
Also Details sind unklar, glaube ich, weil das im groben Ganzen das Bild weiß man schon, weil halt der Mars sein Magnetfeld verloren hat, was daran liegt, dass der Mars kleiner ist als die Erde. Das heißt, der Mars ist schneller ausgekühlt und deswegen ist sein heißer Kern, also der Mars hatte, so wie die Erde es immer noch hat, einen Kern aus Metall. Und bei der Erde hast du quasi eben einen festen Kern, umgeben von einem flüssigen Metallkern. Und diese flüssigen metallischen Ströme bewegen sich halt. Und mit dieser Bewegung erzeugen sie ein Magnetfeld. Und das war auch beim Mars so. Und dann ist aber der Mars, weil er kleiner ist, viel schneller ausgekühlt. Dann ist dieses flüssige Metall fest geworden, hat sich nicht mehr bewegt, weswegen der Mars kein Magnetfeld mehr hat. Weswegen der Sonnenwind, also die geladenen Teilchen, die Sonne ins All schießt, auf die Atmosphäre des Mars getroffen sind. Diese Teilchen kann man sich ein bisschen wie so ein Sandstrahler vorstellen. Ja? Also die schnellen, harten, geladenen Teilchen haben die Atmosphärenteilchen da quasi so immer so rausgekickt ins All, bis die Atmosphäre sich verflüchtigt hat. Und der Mars hat ja so gut wie keine Atmosphäre mehr. Und wenn du keine Atmosphäre mehr hast und keinen entsprechenden Druck mehr hast, dann kriegst du natürlich auch kein flüssiges Wasser an der Oberfläche. Dann evaporiert,
verdampft dir das,
verkocht dir das weg. Ja? Mhm. Also das ist so das grobe Bild, das ja auch meine, soweit ich weiß, ja auch nicht widerlegt ist. Also das ist ja immer noch das aktuelle Bild, aber die Details, wie du gesagt hast, da wann genau das ist und wie es im Detail passiert ist und wo das Wasser vielleicht noch übrig geblieben ist und so, da ist noch einiges zu beantworten.
Da ist noch einiges unklar, ja, genau. Und um die Atmosphäre geht es ja auch bei dem anderen coolen Experiment wieder zurück zu Mars 2020, zu Perseverance. Das ist ja nicht nur ein Rover, sondern der hat einen kleinen Hubschrauber in seinem Bauch versteckt, dieser Rover. Ingenuity, wieder so ein Name, ne? Obwohl Ingenuity finde ich ein bisschen besser. Es ist irgendwie Genialität oder Einfallsreichtum, könnte man irgendwie sagen.
Ja, Einfallsreichtum mag ich besser als Genialität.
Ja, aber Ingenuity ist ein gutes englisches Wort. Das fasst das irgendwie so gut zusammen, dieses Konzept des Genialen, eine geniale Idee zu haben und da irgendwie was zu probieren, ja, auch ein bisschen ein Risiko einzugehen. Und es ist natürlich extrem schwierig, in so einer fast nicht mehr vorhandenen Atmosphäre, wie du gesagt hast, in einer extrem dünnen Atmosphäre, überhaupt zu fliegen. Also das wird der erste Mars-Flug sein. Und die NASA hat sich da in diversen Presseaussendungen auch gleich mit den Wright Brothers irgendwie verglichen. Eklar. Nein, aber es ist schon ein ziemlich cooles Teil. Also es wird nicht so weit fliegen.
Also es ist wirklich klein, das Teil. Also wie groß ist das Ding? Das ist so
ein, das ist ungefähr einen halben Meter groß.
Echt doch so
groß? 2 Kilo schwer. Ja. Also einen halben Meter sind, glaube ich, die Rotoren, oder was? Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Jetzt finde ich es gerade nicht. Nein, es ist auf jeden Fall... Nein, es ist ein halben, genau, die 1,20, 1,20 Meter ist der Rotordurchmesser und einen halben Meter hoch. Also es ist jetzt nicht so klein, aber schon wie eine Drohne eigentlich.
Ja, eine Drohne, es ist kein Hubschrauber,
Drohne.
Das ist
jetzt eine Drohne. Ja, aber Hubschrauber klingt besser. Klingt irgendwie dramatischer, ein Hubschrauber auf dem Mars. Ja, und hat auch jetzt nicht wirklich nennenswerte Experimente an Bord. Also hat Kameras, klar, macht Bilder, aber es ist in Wirklichkeit die Drohne selber, der Flug selber ist das Experiment. Das ist eine Art Testflug
einfach. Es wäre schon cool, wenn man da was zum Fliegen kriegt auf dem Mars, weil das Problem ist, wenn du dir anschaust, die Mars-Rover, die wir bisher hatten auf dem Mars, was ja doch überraschend viele sind eigentlich. Also der allererste, das war, wie hieß der allererste? Pathfinder, glaube ich. Dieses Skateboard-große Teil, was da rumgefahren ist. Mm-hmm. Das ist, glaube ich, irgendwie 100 Meter weit gefahren nur. Und was okay ist fürs erste Mal. Und die anderen, Spirit und Opportunity, die sind dann, ich glaube, da waren noch ein paar dazwischen. Ich habe es jetzt nicht alle. Ich habe in meinen Sternengeschichten-Podcast vor kurzem eine Folge veröffentlicht, wo ich alle bisherigen, also bis jetzt quasi, Mars-Missionen aufgelistet habe. Aber ich habe es trotzdem nicht gemerkt, weil es wirklich viele sind. Aber auf jeden Fall, also kann man dann nachher diese beiden wirklich größeren Rover, Spirit und Opportunity, das ist wirklich, also die vor allem, also ich glaube, Spirit ist ist irgendwie 7-8 Jahre lang aktiv gewesen und hat irgendwie auch so 7-8 Kilometer geschafft. Opportunity, der ist wirklich, also Opportunity war 14 Jahre lang aktiv und ist, glaube ich, 45 Kilometer weit gekommen, was ordentlich ist. Aber ja, trotzdem, wenn du denkst, 45 Kilometer, also ein bisschen mehr als ein Marathon in 14 Jahren, also das kriegt man hier auf der Erde schneller hin. Aber das Problem ist halt erstens, dass du kannst ja so einen Mars-Rover da nicht fahren, hier wie so ein Computerspiel mit Joystick, ja, weil die Signale ja halt durchaus lange brauchen können. Je nachdem, wie Erde und Mars gerade stehen, kann das da durchaus einige Minuten oder noch länger, weißt du,
halbe Stunde
brauchen. Und das heißt, wenn du da irgendwie, wenn du jetzt hier quasi rechts drückst, dann dauert es eine halbe Stunde, bis der Rover nach rechts fährt oder langsamer oder schneller wird oder was auch immer. Das heißt, du kannst halt wirklich nur auf Sicht fahren und Sicht heißt halt, dass du nur so schnell fahren kannst, dass der in den 30 Minuten, die das Signal im schlimmsten Fall braucht, halt irgendwo dagegen fährt. Ja, das heißt, die fahren da wirklich irgendwie, schaut der erstmal, wie schaut's aus, dann wird irgendwie so ein Kurs geplant, dann wird der Kurs irgendwie einprogrammiert, irgendwie geschickt, dann fährt der ein Stückchen, dann schaut er wieder. Also du kommst halt nur sehr, sehr langsam voran. Und wenn du fliegen kannst, natürlich musst du auch aufpassen, kannst auch nicht irgendwie einfach so durch die Gegend fliegen, aber da ist halt wesentlich weniger gegen, dass du fliegen kannst. Ja? Also das wäre natürlich schon cool, weil da kannst du wesentlich größere Distanzen zurücklegen.
Ja, und es ist halt auch unwahrscheinlicher, dass man gegen etwas fährt oder fliegt, weil es da halt dann ja nicht so riesige Hindernisse auch gibt oder eher weniger. Ja? Aber es ist natürlich auch so, dass diese Drohne nicht jetzt so ferngesteuert ist. Ich stelle mir gerade immer vor, dass sie im Kontrollraum sitzen und so einen kleinen Joystick in der Hand haben, so einen roten Hebel und irgendwie. Nein, das Teil ist auch ziemlich autark. Also das trifft auch selbst Entscheidungen und bestimmt seine eigene nächste Handlung und so weiter. Muss es ja auch, ne? Du kannst nicht immer irgendwie eine halbe Stunde warten, bis du diverse Readings wieder zurückbekommst und dann Entscheidungen triffst. Ja. Hat auch eine eigene Energieversorgung, eine eigene Heizung, damit es in der Nacht nicht einfriert.
Ja, es ist ja kalt dort auf dem Mars.
Ja, also es ist schon ziemlich cool. Ja. Und was auch ziemlich cool war, ist eine weitere Geschichte, die mit diesem Helikopter zusammenhängt. Nämlich, es könnte dieser Helikopter eine Gefahr für den Mars darstellen, da ist ein Artikel rausgekommen. Will the Mars Helicopter induce local Martian atmospheric breakdown?
Ja, will er, also tut er. Also, erklär mal, worum es geht. Atmosphärischer Breakdown klingt schon mal sehr, sehr katastrophal.
Genau, wird dieser Helikopter die Marsatmosphäre zum Zusammenbruch bringen? Nein, natürlich nicht. Nein, es ist ich glaube, es ist irgendwie ein gutes Beispiel für eine Situation, wo es mal andersrum ist. Normalerweise sind ja die Papers eher langweilig betitelt und die Press Releases dann irgendwie machen irgendwas draus, was gar nicht stattfindet. In dem Fall ist es ja eigentlich gar nicht so dramatisch, es klingt nur so dramatisch. Bei dem Atmospheric Breakdown geht es ja um den elektrischen Breakdown. Ich habe das auch nachschauen müssen. Ne? Das ist der Punkt, wo ein Isolator elektrisch leitfähig wird.
Okay, wie macht er das?
Und durch eine hohe Spannung. Also normalerweise, wenn die Dichte hoch ist, brauchst du eine sehr hohe Spannung, um einen Isolator, wie Luft zum Beispiel, das ist ein sehr guter Isolator, leitfähig zu machen. Du musst quasi diese Isolation überspringen und eine sehr, sehr hohe Spannung, die kann das. Und wenn diese Spannung dann oder dieser Isolator überbrückt ist, dann kommt es zu einer Entladung. Ein Blitz zum Beispiel ist das Standardbeispiel. Ja. Jetzt ist aber so, dass am Mars Dichte und Druck der Atmosphäre wesentlich geringer ist. Das heißt,
ja, die haben auch nur CO2, das ist auch nicht die Luft im eigentlichen Sinne, sondern im Wesentlichen hauptsächlich CO2 dort, die Atmosphäre, oder?
Ja, genau. Es ist natürlich auch eine andere Zusammensetzung, klar, aber das Hauptding ist eben die geringe Dichte der Marsatmosphäre. Er hat irgendwie 1% der Dichte der Erdatmosphäre, die Marsatmosphäre. Dort ist an der Oberfläche des Mars hat einen Luftdruck oder Luft, wie man das dann nennen würde, Mars-Luftdruck, der vergleichbar ist mit dem Luftdruck auf der Erde in 30 Kilometern Höhe.
Na gut, da ist nicht mehr viel.
Da ist nicht mehr viel. Und eben dementsprechend müssen Astronauten natürlich einen Druckanzug tragen, weil auch, was ja auch mit dem Wasser auf der Oberfläche passiert ist, jegliche Flüssigkeit bei so geringen Drücken sofort zum Kochen anfängt. Also schon bei Körpertemperatur oder Oberflächentemperatur am Mars beginnt Wasser zu kochen und verflüchtigt sich. Ja, dementsprechend ist aber diese Spannung, die notwendig ist, um den Isolator der Luft, Isolatoren-Eigenschaften der Luft zu überspringen, die ist wesentlich geringer. Das heißt, schon ganz kleine Spannungen können die Marsatmosphäre leitfähig machen. Und wo kommen diese Spannungen her? Die werden eben von dem Hubschrauber selbst erzeugt, von den Rotorblättern, von der Reibung der Rotorblätter mit dem Sand in der Marsatmosphäre.
Also es ist ganz, ladet sich statisch auf, oder wie?
Richtig, genau. Das ist ganz einfach diese Reibungselektrizität. Triboelektrischer Effekt nennt man das. Und das ist also das, was man landläufig als elektrostatische Aufladung das kennt.
Luftballon ganz an der
klassisch.
Katze reiben.
Luftballon an der Katze, ganz genau, so ist es. Katze und Verpackungsmaterial ist auch ein Klassiker. Da gibt es schöne Fotos, wenn man das googelt. Genau. Und am Mars passiert das genauso, natürlich ohne Luftballons und Katzen, aber die Reibung der Rotorblätter an der sandigen Atmosphäre führen dazu, dass sich das Ganze elektrostatisch auflädt. Und weil der Druck so gering ist, kann schon diese geringe Spannung, die da vorhanden ist, zu diesem Breakdown, zu diesem elektrischen Breakdown.
Fliegt Ingenuity durch die Gegend und überall schlagen Blitze ein, oder was passiert dann?
Ja, genau so. Das ist ein ziemlich cooles Bild. Naja, es sind dementsprechend kleine Spannungen. Insofern sind die Entladungen auch nur über eine geringe Distanz da. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wusch, 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 blitz, blitz. Es ist auch nicht so, dass die Atmosphäre da irgendeinen Schaden nimmt. Klarerweise nicht einmal Ingenuity selber wird Schaden nehmen. Das ist natürlich die nächste Frage. Kann dadurch die Elektronik des Systems, dieser fragilen Drohne da irgendwie beschädigt werden? Nein, also es sind so niedrige Spannungen und Ströme, dass es da zu keinen Beschädigungen kommen wird. Es ist eher so, wie Sie dann auch in diesem Artikel sagen, dass es eine Möglichkeit für einen Test der elektrischen Eigenschaften der Marsatmosphäre darstellen kann. Also man kann die Ingenuity da verwenden, um eben sich die elektrischen Eigenschaften der Marsatmosphäre genauer anzuschauen.
Die kann das messen oder wie schaut man das?
Ah, das ist eine gute Frage. Naja, sie hat zwei Kameras, also vielleicht kann man da irgendwie Bilder machen davon, weil sonst hat sie ja eigentlich keine Experimente an Bord. Weiß nicht, ob nicht doch die Sensoren, die das Gerät zum Fliegen braucht, da auch irgendwie was aufnehmen können.
Und man weiß,
wie genau sie sich das anschauen, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Man weiß, dass das passieren wird, oder man vermutet, dass es passieren könnte?
Man vermutet, dass das passieren könnte. Genau. Also es sollte sich von dem, was man von der Marsatmosphäre kennt, von der Dichte und dem Druck, den es dort hat, sollte das den Modellrechnungen zufolge, die Sie eben angestellt haben in diesem Artikel, sollte es zu diesem Phänomen kommen. Genau wissen tut man es natürlich nicht, das ist klar. Ja? Also es ist eben drum, ja, ein Test der elektrischen Situation in der Atmosphäre am Mars.
Es erinnert mich ein bisschen an diese Geschichten, die Sie damals so in den 40er Jahren hatten, als Sie in den USA die erste Atombombe gebaut haben, wo auch irgendwie ein paar Wissenschaftler gemeint haben oder die Vermutung aufgestellt haben, wenn da so eine Atombombe gezündet wird, also es war dann der Trinity-Test, das erste Mal, dass wirklich eine Atombombe in der Atmosphäre gezündet worden ist, und wo sie gesagt haben, ja, also wenn man so viel Energie quasi auf einen Schlag in die Atmosphäre entlässt, kann es wirklich sein, dass die eben auch, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, aber das ist eben auch irgendwie halt hier die Molekularstruktur quasi sich verändert, dass du dann im Wesentlichen, dass die Atmosphäre dann auf einen Schlag global verbrennt, ja, und weg ist. Mhm. Und haben sie gesagt, also es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber sie haben gesagt, es könnte passieren. Heute wissen wir, dass es nicht passiert. Ja, erstens haben wir die Tests gemacht.
Weil
das halt auch die Rechnungen halt, man hat ja damals noch nicht so viel gewusst darüber, was passiert, wenn man der Atombombe zündet. Ja, also man hat das ja nicht exakt einschätzen können, darum hat man es ja getestet. Aber heute wissen wir, dass es nicht ist. Aber ich fand es halt interessant, dass sie damals gesagt haben, okay, es ist unwahrscheinlich, aber wir machen es halt mal. Also es ist
vollkommen verrückt, ne?
Ja, aber
diese Bilder und Videos, wie sie sich dann die Explosionen mit Sonnenbrillen angeschaut haben und ja.
Na gut, aber am Mars wird es nicht passieren.
Nein, dem Mars wird nichts passieren. Ja, Mars ist sicher. Ich meine, es wird hoffentlich ziemlich coole Ergebnisse liefern. Ich meine, die Perseverance, diese Mission der Rover, ist ja sehr ähnlich zu Curiosity, also dem letzten Rover. Hat auch ähnliche Experimente an Bord, wird aber schon natürlich auch Neues herausfinden und landet auch in einem besonderen Gebiet am Mars. Ne? Er landet auf so einem Schwemmkegel, nennt man das, ein Sedimentkegel. Das ist dort, wo ein Fluss in einen See mündet zum Beispiel oder ins Meer. Da bildet sich dann so ein
Delta.
Genau, also ist quasi das Delta unter Wasser.
Okay, ja? Gut.
Also das ist, wenn der Fluss plötzlich seine Fließgeschwindigkeit mehr oder weniger verliert, dann kommt es dazu, dass sich da das ganze Zeug dann senkt und absetzt. Und genau auf so einem Sedimentkegel quasi, auf so einem Schwemmkegel, landet dieser Rover. Und also es war ein ehemaliger See, der Jezero Krater ist es. Und das sind ein oder wahrscheinlich sogar zwei Flüsse hineingeflossen vor langer Zeit. Und genau diese Sedimentschichten wird dieser Rover untersuchen nach Zeichen von Leben. Also vergangenes Leben, muss man da dazu sagen. Das ist,
so super. Mikrofossilien.
Fossilien, ja, genau, so in die Richtung. Genau. Und wird auch, was auch ziemlich cool ist, Gesteinsproben sammeln und verstauen an einem sicheren Ort, sodass man sie dann später abholen kann. Das ist irgendwie schon sehr...
in der Erde, oder?
Ja, so in die Richtung, ja. Genau. Ich denke mal, dass er einfach gewisse, ein paar Gefäße an Bord hat, wo er Samples verstauen kann und dann werden diese Gefäße an einem sicheren Ort irgendwie untergebracht. Und ja, aber es ist schon alles sehr auf die menschliche Präsenz am Mars irgendwie hin ausgerichtet. Ja. Es hat auch ein Experiment an Bord zur Erzeugung von Sauerstoff aus dem CO2 in der Atmosphäre.
Ganz da wird es aber schon gefährlich. Ich meine, ne? Der eine macht Sauerstoff, der andere macht Blitze. Ich meine, was das.
Kaboom. Ja, na, es wird spannend auf jeden Fall. Ja.
Ja, und ich habe jetzt gerade die Seite mal aufgemacht. Was ich auch cool fand ist und was ich nicht wusste. Also, erstens mal wusste ich nicht, dass der Rover mit Mikrofonen ausgestattet ist, um Töne um zu übertragen, wie es klingt am Mars. Und ich wusste auch nicht, dass das noch nie gemacht worden ist vorher. Ich habe gedacht, das hätte man schon längst mal gemacht, so also Geräusche vom Mars aufgenommen und übertragen, aber anscheinend hat man es nicht gemacht.
Komisch, das habe ich mir auch gedacht, dass es da irgendwie Videos gibt, wo man die Sandstürme am Mars... Ja,
vielleicht war das nur irgendwie Soundtrack. Also hier steht, ich habe jetzt die Wikipedia offen. Da steht also, vorherige NASA-Missionen hatten Schallwandler an Bord, aber der Mars Polar Lander, der ist ja gescheitert, das hat ja nicht funktioniert, die Mission. Bei Phoenix, auch so ein, kein Rover, aber auch so ein Ding, das halt rumstand am Mars, das hatte ein Mikrofon mit, das ist aber nicht aktiviert worden. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht, entweder es war kaputt oder man hat es nicht wollen oder so. Und InSight, das ist quasi der letzte, das ist halt der auch so halb erfolgreich war, paar Meter runtergraben sollte den Marsboden, um zu schauen, was da abgeht, aber nur mit ein paar Zentimeter weit gekommen ist. Der hat zwar keine Mikrofone mitgehabt, hat aber so einen extrem empfindlichen Seismographen dabei und konnte halt dann quasi so die Geräusche vom Wind durch den Seismographen rekonstruieren. Vielleicht war das, was man gehört hat, aber anscheinend gab es noch nie ein echtes Mikro.
Okay, das wusste ich auch nicht. Interessant. Naja, ich meine, es ist einfach... Es ist jetzt noch leicht, auf dem Mars was Neues zu machen. Ne? Es waren zwar schon einige Rover und Orbiter und so weiter dort und es kommen immer mehr, aber es ist einfach noch sehr viel zu entdecken, das ist klar. Ja? Und es ist natürlich auch so leicht, dass da was schief geht.
Natürlich. Also es ist ja, wenn du dir anschaust, also die Mars-Missionen, also alle Mars-Missionen von die ersten waren ja die Sowjets damals, die haben 1960 schon was losgeschickt. Marsnik, Marsnik 1 und Marsnik 2.
Wirklich?
Ja. Da hat alles nicht geklappt. Also die sind ja am Anfang nicht mal aus der Erdumlaufbahn rausgekommen. Aber wenn du dir anschaust, das habe ich in meiner Podcast-Folge von den schönen Geschichten eben für die Missionen bis halt jetzt alles aufgeschlüsselt. Es sind erstens mal mehr als die Hälfte aller Missionen sind schiefgegangen. Sie haben nicht das gemacht, was sie sollten, also nicht dahin gekommen, wo sie sollten. Also wirklich, es geht öfter was schief auf dem Mars, als es nicht schief geht. Und wenn du dir die, jetzt nicht nur, also da ist jetzt alles dabei von irgendwie Umlaufbahn und Fotografieren und eben auch Landen. Und wenn du dir nur die Landungen anschaust, dann ist da die Fehlerquote noch größer. Und tatsächlich, also es waren ja von den Ländern, die den Mars erreicht haben, das waren ja ganz lange halt immer nur Sowjetunion und USA. Dann kam irgendwann auch Europa dazu. Also die ersten, was haben andere probiert, also Japan hat es mal probiert, aber das ist, es hat nicht, es ist am Mars vorbeigeflogen. Dann hat kam eben Europa mit Mars Express, das war 2003. Also erst 2003 hat überhaupt ein anderes Land, wenn wir jetzt Europa mal als Land nehmen, ein anderes Land als USA und Russland in dem Fall dann, es geschafft, den Mars überhaupt erfolgreich zu erreichen. Das war 2003 mit Europa. Und gelandet ist eben außer von den USA noch überhaupt nichts. Also die Sowjets haben es nie geschafft zu landen. Die haben dann später probiert, jetzt nicht mehr auf dem Mars zu landen, sondern die wollten und wollen immer noch auf Phobos landen, dem Marsmond. Also eben, das war die eine fehlgeschlagene Mission, wo auch der erste chinesische Mars-Sonde mit dabei war, die beide gemeinsam gestellt sind. Da hätten sie auf Phobos landen sollen. Und die starten jetzt Phobos Grund hieß die, glaube ich, Phobos Grund. Ja, also weil die halt irgendwie Grund heißt also wie Boden, glaube ich, auf Russisch. Also sehr deskriptive Bezeichnung, Phobos Boden.
Da wollte man hin. Ist sicher auch ein Akronym für irgendwas
Lustiges. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es gibt irgendwie Phobos Grund 2 oder sowas, ist irgendwie geplant. Also ich glaube, die Russen wollen immer noch auf Phobos. Aber wie gesagt, die Russen haben es nicht geschafft zu landen. Dann hat Großbritannien, ja, deine alte Heimat, hat es ja probiert. Die haben da bei Mars Express einen eigenen britischen Lander mitgeschickt, der Beagle 2. Der es nicht geschafft hat.
Das war die peinliche Geschichte, oder?
Ich weiß nicht, ob sie peinlich war. War sie peinlich?
Na, war das nicht das mit den verschiedenen Einheiten?
Das war nicht, das war der Mars Polar Lander. Nein, nicht der Mars Polar Lander, Mars Climate, irgendwas Mars Climate Orbiter war das. Das war die peinliche Geschichte, wo sie die beiden Imperialen und SI-Einheiten vermischt haben. Mhm. Beagle 2 ist einfach nur so. Also man weiß, glaube ich, man ist gelandet. Es war ja noch irgendwie der Nacht vom 24. auf den 25. Es war ja noch so schön getimed hier. Hätte die Queen dann noch in ihrer Weihnachtsansprache erzählen können, dass jetzt endlich der Union Jack auch auf dem Mars weht oder was auch immer das Ding da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung.
Hauptsache eine Fahne.
Queen of Mars oder sowas hätte sie da noch. Jedenfalls sie ist, glaube ich, gelandet, aber Beagle hat dann nicht mehr geredet. Also man hat gewusst, das Ding ist irgendwie runtergeflogen und hat dann aber nie wieder was gehört von dem Teil. Hat auch nicht gewusst, ob es zerstört worden ist oder sonst irgendwas. Und ich glaube, der Mars Reconnaissance Orbiter, der den Mars dann hochauflösend die Oberfläche fotografiert hat, ein paar Jahre später, hat dann auch irgendwann mal Beagle gefunden. Also das Ding ist tatsächlich auf dem Mars gelandet, aber hat nie irgendwie geredet. Also ist nichts passiert mit dem. Also das hat nicht geklappt. Dann kam eben als Nächster, die es geschafft haben, das war dann überraschenderweise Indien. Das war 2013. Da hat die Indien, der Mars Orbiter Mission von Indien, die haben tatsächlich die Mars-Umlaufbahn erreicht. Ich weiß nicht, ob die da großartig viel Forschung gemacht haben. Also ein bisschen was werden schon gemacht haben. Es war, glaube ich, hauptsächlich mal eine Demonstration, also dass halt Indien zum Mars fliegen kann, was ja durchaus beeindruckend ist, weil, wie gesagt, das schaffen wir die meisten nicht. Und dann hat es dann nochmal beim eine der letzten europäischen Missionen war 2016, das war eine Kooperation von Europa und Russland. Das war der ExoMars Trace Gas Orbiter, also auch so ein Umlaufbahn-Orbiter, der eben auch die Atmosphäre erforschen soll. Und bei diesem Trace Gas Orbiter mit dabei war auch eine Landeeinheit Schiaparelli. Das war der erste europäische Versuch, auf dem Mars zu landen. Und ja, er ist auch gelandet, aber halt, er hat vergessen zu bremsen unterwegs.
Zu
ich glaube, es war irgendwie das
Problem. Mit 500 km/h ist er gelandet, ja.
Ja, ich glaube, die haben ein Problem gehabt, die GPS oder Höhendaten oder irgendwas. Also er hat irgendwie gedacht, der Boden kommt erst, aber da war er schon da. So ungefähr. War jetzt auch nicht so.
Genau, er hat eigentlich, genau um den geht es nämlich dann auch noch in der folgenden Geschichte. Er hat sich gedacht, der Boden ist schon da und war es aber nicht. Also eher andersrum, genau. Hat irgendwie eben das GPS, das Navigationssystem, hat irgendwie fehlerhafte Daten geliefert und dann war irgendein Wert negativ und das Ganze ist. Hat ausgesetzt. Und der negative Wert der Höhe hat dazu geführt, dass der Fallschirm viel zu früh losgefeuert wurde. Und dann sind die Raketen auch nur die Minimalzeit, haben nur die Minimalzeit gezündet, also nur 3 Sekunden, ne? Weil die Technik geglaubt hat, der Boden ist halt schon da. Ne? Wir sind eigentlich schon da. Machen wir nur einen kurzen 3-Sekunden-Boost und dann sind wir ja eigentlich eh schon gelandet, so in die Richtung. Also es ist halt, das Ganze ist irgendwie natürlich komplett ferngesteuert. Der ganze Ablauf ist ferngesteuert, programmiert, eh klar. Und wenn da irgendwas schief geht, ist alles dahin. Ne? Und darum ist das Ganze so kompliziert. Das ist ja auch jetzt bei Perseverance, das sind die Minutes of Terror. Ne? Das sind irgendwie 7 Minuten, wo das Ding sich alleine zurechtfinden muss.
Also landen
und dann
muss,
sitzen ja. Sie alle da und trauen sich gar nicht hinschauen, genau, wo es landen muss. Ne? Also es ist irgendwie vom Eintritt in die Atmosphäre bis zur Landung macht vielleicht das Ding alles selber.
Vielleicht gehen deswegen so viele Landungen schief, weil sie lieber traut hinzuschauen. Ja, vielleicht sollten die mal hinschauen, ja, genau. Und dann irgendwie auf einen Knopf drücken oder sowas.
Es ist halt einfach doch das Ding ist auch ein Argument für eine menschliche Anwesenheit, ne? Weil ein Mensch kann anders eingreifen als ein Computersystem. Ist natürlich auch dann noch umso gefährlicher oder umso wichtiger, dass nichts schief geht, wenn Leute an Bord sind. Aber zum Beispiel bei der Mondlandung, ich meine, die wäre ja auch fast schief gegangen und dann ist sie halt durch menschliches Eingreifen, haben sie es noch irgendwie hingebogen, ja.
Ja, das, glaub, das Problem, am, ja. Das ist auch eins der vielen, 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 vielen Probleme, Menschen zum Mars zu kriegen, ist ja auch die Landung, weil das Problem ist, du musst halt irgendwie bremsen, weil, wie gesagt, sonst ist es ein Absturz, keine Landung, wenn du nicht bremst. Und es gibt halt der Mars auf der Erde, wenn du so auf der Erde landest, von Weltraum aus, dann hast du halt einfach einen Fallschirm, oder nicht einfach, aber du hast halt einen großen Fallschirm, der halt funktioniert, weil die Erde eine dichte Atmosphäre hat. Damit du auf dem Mars, also wenn du jetzt auf dem Mars, die Perseverance hat irgendwie, ich glaube, 1000, eine Tonne, also 1000 Kilogramm, das ist schon, glaube ich, das Größte, was bis jetzt auf dem Mars runterkommen soll. Und da brauchst du halt schon mal einen gewaltigen, großen Fallschirm. Und der allein reicht auch noch nicht. Das heißt, du brauchst Bremsraketen. Und selbst das reicht noch nicht. Also du musst dann, da haben wir dieses absurde Konzept, dieses Skycranes. Das heißt, du hast
der zuerst... Raketenkran, ja.
Genau, du hast zuerst irgendwie einen... zuerst wird das mit dem Fallschirm ein bisschen abgebremst. Dann hast du eine Plattform, die mit Raketen gebremst wird und in der Luft gehalten wird. Und von dieser Plattform wird das Ding dann runtergelassen. Also ganz früh hat man es ja einfach gemacht, hat man die im Wesentlichen große...
Luftballone.
Ja, genau, runtergeschmissen. Aber das geht halt nicht, wenn das Teil der Tonne wiegt. Und das geht dann eben auch nicht, wenn du was hast, wo Menschen drin sind, weil da brauchst du ja viel, viel mehr, da brauchst du die ganze Lebenserhaltung, da hast du irgendwie gleich mal eine Größenordnung oder 2 mehr an Masse, was du da runterbringen musst. Da brauchst du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Fallschirme, die so groß sind wie, keine Ahnung, ein paar Fußballfelder oder sonst irgendwas. Und also das ist noch alles meines Wissens nach, Ideen gibt es natürlich, aber jetzt so ein richtiges Konzept, wo man sagt, okay, genau so machen wir es und genauso kommen Menschen sicher runter, gibt es meines Wissens nach noch nicht, aber ich weiß auch nicht viel über das Thema, das muss man dazu sagen. Aber es ist, ja, also man sieht ja, wie gesagt, es ist bis jetzt außer den USA, hat es noch keiner geschafft, auf dem Mars zu landen.
Ja, also das ist schon, also dieses Konzept mit diesem Raketenkran ist schon wirklich absurd. Man kann sich das auch anschauen, gibt es ja auch Videos auf YouTube. Ne? Es gibt auch
also Animationen, glaube ich, also
mitgeschaut. Ja, genau, Animationen, nicht echte Videos. Genau. Das fragen die Kinder im Planetarium auch immer, ist das echt? Wer hat das gefilmt? Ja, genau. Nein, es sind natürlich Animationen, aber es gibt die neue jetzt auch, klarerweise, schaut sehr ähnlich aus wie das Video von Curiosity. Ich meine, hat sich bewährt, machen wir nochmal, ja, aber wirklich, ich denke mir, wenn ich das sehe, denke ich mir jedes Mal, echt jetzt, das ist die beste Möglichkeit. Ich meine, das ist irgendwie so an einem Seil von einem Raketenkran heruntergelassen und ich meine,
nee, es hat da funktioniert.
Kann schon echt viel schief gehen. Es hat funktioniert, ja, aber ja, na gut, hat sich bewährt, ja.
Ja, werden wir sehen, wenn jetzt dann hier...
Werden wir sehen, übermorgen.
Wenn, ja, erstmal werden wir das sehen und dann, wie gesagt, werden wir sehen, wenn 1 dann irgendwann im Laufe des Jahres auch landet, ob dann das erste Mal ein anderes Land landen wird.
Auf ja, die machen das wahrscheinlich anders, oder?
Ich habe keine Ahnung, Tianwen 1 ist vermutlich auch kleiner, das Teil, oder? Also ja, das. Was auf jeden Fall, es wird dann spannend, weil du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt alle ungefähr 2 Jahre so eine Mars-Saison. Ja, und ich schau gerade hier, der Tianwen 1, der Rover, hat 240 Kilogramm. Ja, also der ist deutlich kleiner. Den kann man wahrscheinlich irgendwie durchaus anders runterkriegen. Aber das liegt halt daran, dass halt der Mars bewegt sich langsamer als die Erde, weil er weiter weg ist. Und die Erde muss halt quasi über ein Stückchen, also während der Mars einmal rumgeht, geht die Erde halt, weiß ich gerade nicht, wie lange die rumbraucht, aber halt irgendwie mehr als einmal rum. Und alle, ich glaube, es sind 26 Monate Monate kommen die beiden, sind die halt beide quasi wieder nahe beieinander, also stehen zur gleichen Zeit auf der gleichen Seite der Sonne. Das heißt, wenn du in der Zeit, also das hast du so ein paar Monate Zeit, wenn du in der Zeit von der Erde zum Mars fliegst, brauchst du halt nur irgendwie so 6 bis 10 Monate und nicht irgendwie x Jahre, wie du vielleicht brauchen würdest, wenn du irgendwann fliegst. Das heißt, wenn du dir anschaust, wann so Mars-Missionen stattfinden, sind die halt immer so, sind die immer so im Zwei-Jahres-Abstand. Ja? Also hier ExoMars, Draeskes Orbiter und Schiaparelli, das war 2016. InSight, dieser erfolglose Buddler im Marsboden, war 2018. Jetzt im 2020, also sind die alle losgeflogen, kommen jetzt an, aber sind alle letztes Jahr im Sommer. Also hier Al-Amal ist 19. Juli 2020 losgeflogen, Tianwen 1 am 23. Juli 2020 und hier der Rover und der Helikopter sind am 30. Juli 2020 losgeflogen. Also das clustert da immer alles. Und 2022 ist dann die nächste Saison, da wird es auch spannend. Da ist nämlich Europa wieder dran, ja. Da schickt Europa wieder jetzt quasi das, schicken jetzt das, was sie mit Schiaparelli testen wollen. Ja. Genau. Das Schiaparelli war der Test für das, was jetzt kommt, nämlich der im ExoMars Rover heißt es. Und ja, das ist das eigentliche Ding, wo sie halt probiert haben. Also hoffentlich haben sie jetzt gelernt aus Schiaparelli, damit der ExoMars Rover das dann schafft.
Ja, aber hat nicht die ExoMars, hat das nicht schon
Das Programm heißt ExoMars.
Ach so,
das Programm heißt also ExoMars Draeskes Orbiter. Und jetzt
es
kommt
ist quasi
der ExoMars,
genau. Teil 2.
Jetzt kommt der ExoMars Rover. Vorher war es der ExoMars Draeskes Orbiter. Jetzt kommt der ExoMars Rover und dann.
Ja, und der Schiaparelli war ein Teil vom
genau, der ist einfach Orbiter. mit dem Draeskes Orbiter mitgeflogen.
Verstehe.
Und ich sehe auch gerade hier in dieser Liste, dass tatsächlich. Das, was du vorhin gesagt hast, dass eben jetzt hier der Perseverance, wie spricht man es richtig aus, du weißt es?
Perseverance,
okay.
Ich weiß es aber auch nur, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, weißt du, irgendwie 8 Jahre in England und ich glaube, ich habe die ganze Zeit Perseverance gesagt und niemand hat mir jemals gesagt, dass das falsch ist. So sind sie, ja.
Ja, also dieser Rover, der, wie du richtig gesagt hast, bereitet Proben vor. Und die Proben, die werden tatsächlich die darf Europa abholen. Ja, es ist 2026, gibt es den Sample Fetch Rover von der ESA und der sammelt die ein und bringt sie zum Mars Sample Retrieval Lander von der NASA. Ja, also da landet ein Teil von, also die NASA schickt was auf dem Mars, das steht dann rum und der Sample Fetch Rover, der Rover, der Europäer, fährt dann dahin zur Perseverance und sammelt die Proben ein, bringt die zurück und dann werden diese Proben, wenn ich diese Animation, die schaut beeindruckend aus. Das ist also das ist eine künstlerische Darstellung, da siehst du halt irgendwie so ein Teil auf dem Marsboden stehen, das schaut so ein bisschen aus, ja, also so Solarzellen und sowas und da, das schießt so ein Projektil in die Luft, also schaut aus wie eine komische Science-Fiction-Kanone oder sowas. Also das dürfte dann alles 2026 stattfinden. Also bis dahin sollte dann Europa gelernt haben zu landen, weil sonst hat die Marskanone der NASA nichts, was sie zurückschießen kann.
Marskanone. Aber es finde ich eh nett, dass sie da den Europäern irgendwie einen wichtigen Teil der Mission anvertrauen, weil normalerweise machen die ja auch alles selber, ne?
Naja, also minimal, also es ist ja bei jeder, auch wenn es eine reine NASA-Mission ist, arbeiten die auch zusammen. Ich glaube jetzt selbst hier bei der machen auch, dass irgendwie, ich glaube, der DLR, also Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, macht da immer mit und so. Ich glaube, selbst sogar Österreich hat irgendwas gebaut, die eine oder andere Schraube jetzt für den Rover, ich glaube, der mal hier.
Ja, Österreich hat auch ganz gute Weltraumtechnik.
Genau, hier Mastcam, das ist, glaube ich, die Kamera, die auf diesem komischen Masten steht, auf dem Rover. Also der Rover hat so einen großen Masten und da ist eine Kamera drauf und da hat Johanneum Research in Graz und Wien, glaube ich, irgendwie sind die mitgebaut. Ich weiß nicht, was sie gebaut haben, aber irgendwas haben sie gebaut.
Ja, egal was, Hauptsache irgendwas. Wir sind dabei. Ja, naja, auf jeden Fall ist dieser Draeskes Orbiter eben von der letzten ExoMars oder ExoMars Teil 1 Mission, der ist ja, also das war eh die Hauptmission, sagen wir jetzt mal. Ja. Natürlich wäre es cool gewesen, Schiaparelli auf der Oberfläche zu haben. Aber der Draeskes Orbiter zumindest ist gut in die Umlaufbahn um den Mars eingeschwungen und liefert Daten und neue Entdeckungen. Und eigentlich ist das Hauptziel war ja, das oder ist das Methan in der Atmosphäre genauer zu untersuchen bzw. zu bestätigen. Das ist ja auch schon von, wie hieß die erste 2003, 2004 Mission?
Mars Express.
Mars Express, genau. Die hat das Methan in der Atmosphäre schon detektiert. Und dieser Trace Gas Orbiter soll jetzt diese Trace Gas, ne, die Spuren von diesem Methangas in der Atmosphäre, deren Mengen und Verteilung und so weiter genauer untersuchen. Und nebenbei hat aber auch noch was anderes gefunden.
Ja, warte, erzähl das gleich. Ich weiß noch nicht, was du erzählst, aber bevor du es erzählst, vielleicht, wenn das jetzt nichts mit Methan zu tun hat, dann ist es auch wieder cool, dass diese Suche nach Methan, ja, klingt ein bisschen obskur, wenn man nicht genau weiß, was da abgeht, aber Methan ist auch extrem spannend, weil Methan eines der Gase ist, die zum Beispiel hier auf der Erde hauptsächlich von Lebewesen erzeugt werden. Ja, also die das machen Mikroorganismen, Bakterien und so anderes kleines Viehzeug, die in den Gedärmen von größeren Lebewesen leben, also in Kühen zum Beispiel oder auch im Menschen, und wenn halt dann da die Kuh furzt oder auch der Mensch oder rülpst oder was auch immer, dann wird halt da unter anderem auch Methan freigesetzt, das von diesen Bakterien erzeugt wird, von diesen Mikroorganismen. Und es gibt auch nicht biologische Quellen von Methan, aber zumindest auf der Erde ist halt, also es gibt halt auch sehr viele biologische Quellen, und die Frage ist halt, wenn es im Marsboden, es ist ja immer noch nicht, erstens noch nicht widerlegt und immer noch plausibel, dass irgendwo im Marsboden sich irgendwelche 10 Mikroorganismen halten können, leben können. Wir wissen, dass es von der Erde kennen wir Mikroorganismen, die durchaus in der Lage wären, unter solchen extremen Bedingungen zu leben. Also das hat man da ausprobiert. Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das am Mars vielleicht auch der Fall ist, und dann könnten die auch Methan produzieren. Und ich glaube, einer der Gründe, warum man das macht, dass man eben das Methan sich so genau anschaut, ist eben auch, mehr Indizien zu sammeln, um rausfinden zu können, ob das jetzt eine biologische oder eine geologische, geochemische Quelle ist.
Ja, ganz genau. Ne? Durch die Verteilung, wenn das alles, je nachdem, wo dieses Methan vorkommt und in welchen Konzentrationen, kann man dann Rückschlüsse daraus ziehen, wie es erzeugt worden ist. Und das kann eben durch geologische Prozesse, Vulkanismus und so weiter, also ist jetzt der Mars nicht mehr, ist zwar nicht mehr aktiv, aber es gibt trotzdem noch Prozesse, die das auch, dieses Methan auch erzeugen könnten. Aber ja, Bakterien, genau. Und darum ist dieses Methan so interessant. Und darum war das auch das hauptwissenschaftliche Ziel dieser Trace Gas Orbiter Mission. Jetzt hat er aber neues Gas entdeckt.
Neues Gas.
Genau, in einem ESA Press Release. ExoMars entdeckt neues Gas. Und findet Spuren von Wasserverlust auf dem Mars. Und dann, es klingt schon wieder sehr spektakulär, neues Gas, so etwas, das wir noch nie gesehen haben.
Alten und das Schrott, der hier bei der Erde mal rumfliegt, ja. Neues Gas. Ja,
genau. HCl haben sie gefunden, Chlorwasserstoff, also überhaupt nichts Neues. Also es ist natürlich das erste Mal, dass sie dieses Gas auf dem Mars oder in der Marsatmosphäre detektiert haben, aber natürlich, ich finde diese Schlagzeile total bescheuert, irgendwie ExoMars entdeckt neues Gas. Ich meine, das sagt irgendwie überhaupt nichts aus. Aber,
das ist halt neu, so muss halt irgendwie für die Medien, wenn neu drin steht, dann.
Genau. Genau. Und es sind in Wirklichkeit sind da in dieser Schlagzeile zwei verschiedene Studien zusammengepackt. Ja? In der einen geht es eben um dieses, um diesen Chlorwasserstoff, der entdeckt wurde. Und in der anderen geht es um den Wasserverlust, wo wir am Anfang schon ein bisschen drüber geredet haben, ne? Wie dieser Wasserverlust genau stattgefunden hat und so. Ne? Und diese zwei Studien sind halt gleichzeitig erschienen, zufällig, also ne? in einem Journal, das halt an einem bestimmten Datum veröffentlicht wurde. Und darum sind sie dann irgendwie dazu so zusammengepackt worden in diese Meldung. Und dieses Chlorwasserstoff ist natürlich schon auch, ist schon noch eine coole Entdeckung. Es ist so irgendwie eben das Neue daran ist, dass es das erste Mal ein Halogengas entdeckt wurde im Mars. Also okay, diese,
meine Chemiekenntnisse sind sehr gering.
Ich habe es auch nachschauen müssen. Also ist das was Halogene, Besonderes? Das sind die chemischen Elemente, die Gruppe, die quasi eine Spalte vor den Edelgasen ist. Und das sind die, die Salze machen.
Okay.
Halogen, griechisch für Salzmacher. Genau, das ist irgendwie Fluor, Chlor und so weiter.
Die halophilen Bakterien sind die salzliebenden Bakterien. Ja.
Ach,
immer dieses Griechen.
Genau.
Gut. Also und das war bisher, also ist das Besondere, dass es am Mars ist? Hat man das irgendwie nicht erwartet oder ist das
einfach nur nicht geschaut? Ich glaube, man hat das schon erwartet, aber es ist zum ersten Mal detektiert worden, eine Chlorverbindung. Also und diese Gase sind natürlich auch, ist auch interessant, weil das ist auch Gase, die bei geologischen Aktivitäten entstehen können, bei Vulkanismus und so weiter. Was in dem Fall aber nicht, anscheinend nicht die ausreichende Erklärung ist, also vom Vorkommen und vor allem von der Verbreitung dieses Chlorgases, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es geologische Prozesse sind, sondern es ist eine Interaktion zwischen Oberfläche und Atmosphäre, die mit den Jahreszeiten des Mars zu tun hat.
Okay.
Was natürlich auch cool ist, ja. Es gibt ja am Mars quasi zwei Arten von Jahreszeiten. Also die, sagen wir mal so, die normalen Jahreszeiten, wo es wärmer und kälter wird. Und dann gibt es ja auch noch diese Staubsaisonen, ne, diese Staubjahreszeiten, wo sich diese massiven globalen Staubstürme entwickeln, die dann eine Zeit lang brauchen, bis sie sich wieder legen. Und die sind schon auch mit den Jahreszeiten verknüpft, aber ganz klar ist das auch noch nicht, wie das funktioniert. Das hat anscheinend was mit dem heißen Sommer auf der Südhalbkugel des Mars zu tun. Aber diese Interaktion eben zwischen Marsoberfläche und Marsatmosphäre, die ist auch noch nicht so gut erklärt und verstanden. Und jetzt ist diese Entdeckung von diesem Chlorgas, die hat mit diesem Kreislauf zu tun. Ja. Und da kann man jetzt das genauer untersuchen, genauer modellieren, wie es zu diesem Kreislauf kommt und wie der funktioniert. Also es ist so, dass das Salz, einfach normales Salz, Kochsalz, Natriumchlorid, im Staub auf der Marsoberfläche, dass das durch die starken Winde, durch die Sandstürme in die Atmosphäre hochgewirbelt wird quasi. Ja.
Okay, das kann ich mir noch vorstellen.
Genau, und dann, was auch noch ziemlich cooles Element in diesem Kreislauf, und dann brauchst du, um das Chlor zu lösen aus diesem Natriumchlorid, Wasserdampf. Und der kommt wahrscheinlich von den Polkappen, eben im Südwinter, im heißen Südwinter auf dem Mars.
Was heißt heiß auf dem Mars im?
Ui, gute Frage.
Weil normalerweise die Höchsttemperaturen am Mars, die du irgendwie hast, am
Äquator. So 20 Grad.
Ja.
Ja, genau. Genaue Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht, aber eben genau, die Maximaltemperaturen sind so um 10, 20 Grad. Ja. Englischer Sommer. Genau, aber dieser Wasserdampf ist notwendig, um dieses Chlor freizusetzen. Ne? Das Natriumchlorid reagiert mit dem Wasser oder mit dem Wasserdampf in der Atmosphäre. Das Chlor wird frei und dieses Chlor reagiert dann wiederum mit dem Wasserstoff, der auch vom Wasserdampf kommt, aber auch von allen möglichen anderen Elementen, die da in der Atmosphäre vorhanden sind. Und genau, dann entsteht dieser Chlorwasserstoff. Ne? Das ist ja nichts anderes ist ein Gas, aber wir kennen das auch natürlich als Salzsäure, HCl. Also wenn man dieses Gas in Wasser
genau, weil das löst, lösen muss dann, das ja.
Genau, kommt Salzsäure dabei raus.
Das wäre genau. schon beschissen genug am Mars, es ist dadurch Salzsäure.
Salzsäure dabei. In der Atmosphäre, yay, genau. Genau, und dann wird das Ganze, wird dann wieder vom Sonnenlicht aufgespalten, reagiert wieder neu und so weiter. Also das bleibt einige Zeit lang in der Atmosphäre, aber wenn sich die Sandstürme wieder legen, also am Ende dieser Sandsaison, sinkt das Ganze wieder ab. Also das HCl, dieser Chlorwasserstoff, sinkt dann an die Staubkörner, gebunden auch einfach wieder auf die Oberfläche zurück. Und dort kann dann dieser Kreislauf quasi von neuem irgendwie losgehen. Ne? Genau, also das ist das neue Gas. Ja? Das Wesentliche dran oder das Coole daran ist eben auch der Wasserdampf, ne? Dass der zentral ist für diese Reaktion und dass die Anwesenheit von jeder Menge Chlorwasserstoff in der Atmosphäre auch für jede Menge Wasserdampf in der Atmosphäre spricht.
Ist ja cool.
Ja, genau. Und natürlich das Natriumchlorid wieder wegen ein Überbleibsel der ehemaligen Meere auf dem Mars ist. Also das auch quasi wegen dem Wasser überhaupt erst dort ist. Ja. Das heißt, das hat alles schon so ein bisschen eben mit auch dem Wasserkreislauf beziehungsweise dem Wasserverlust des Marses zu tun. Und da ging es dann auch beim zweiten Teil dieser Meldung, bei der zweiten Studie, da geht es jetzt auch wieder um diesen Wasserverlust am Mars. Und zwar sind sie nämlich drauf gekommen, dass das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff, also schwerem Wasserstoff zu normalem Wasserstoff, auf dem Mars sehr anders ist als auf der Erde. Ja? Dieses Deuterium bildet mittelschweres Wasser, Entschuldigung, so heißt das.
Mittelschweres
Wasser. Sehr lustig. Na, ich glaube, dass schweres Wasser dann 2 Deuterium sind, ne, weil das Wasser hat ja 2 Wasserstoffe und einen Sauerstoff. Und eines von diesen beiden Wasserstoffatomen ist durch ein Deuteriumatom ersetzt. Es ist quasi ein Wasserisotop, wenn man so will. Das Deuterium hat einfach ein Neutron.
Ne? Sachen gibt es.
Sachen gibt es. Und dann ist das mittelschwere Wasser, weil es eben nur ein Deuterium hat. Und wenn jetzt dieses Wasser verdampft vom Mars oder verdampft ist in der Vergangenheit hauptsächlich, ja, dann erhöht sich das Deuterium zu Wasserstoff-Verhältnis. Und man hat das ein 6-mal höheres Deuterium zu Wasserstoffverhältnis in der Marsatmosphäre nachgewiesen, als wir es auf der Erde kennen. Das heißt, es muss auf jeden Fall jede Menge Wasser da vom Mars sich verflüchtigt haben, sonst wäre das Deuterium zu Wasserstoffverhältnis nicht so hoch.
Aber wo ist es hin?
Das heißt, es ist ein wo ist es hin? Naja, in den Weltraum. Und es ist auch ziemlich cool, dass dieser Trace Gas Orbiter ja eine Art 3D-View von der Atmosphäre hat. Ja? Also der kann die Gaskonzentrationen in verschiedenen Höhen der Atmosphäre quasi mappen. Also der erstellt eine Art 3D-Modell von dieser Atmosphäre. Und da kann man jetzt diese Konzentrationen quasi verfolgen. Ja? Also man kann fast zuschauen, wie diese Isotope, diese Wasserisotope und andere Gase sich da durch die Atmosphäre nach oben arbeiten und so halt diesen Prozess ziemlich gut rekonstruieren.
Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, wenn da jetzt auch noch irgendwie Hubschrauber durch die Gegend fliegen und Rover rumfahren und ja, also da ist es eh, wenn es ist, der Mars ist, es ist nicht mein Lieblingsplanet, aber er ist halt schon cool, auch der Mars.
Warum magst du den Mars nicht so gern?
Na, ich habe ihn schon gern, es ist halt ein Planet, das ist ja wurscht, aber ich mag halt alle, aber so rein. Also mein Lieblingsplanet ist unoriginellerweise die Erde, weil das ist irgendwie, da ist schon cool auf der Erde. Aber wenn es jetzt quasi so um die Forschung geht, ich würde viel lieber die Venus erforscht sehen als den Mars. Also ich würde alle Planeten gerne erforscht sehen, aber wenn ich meinen aussuchen müsste, ja, dann würde ich jetzt...
Wirklich?
Irgendwie, ja, ich finde...
Ja, aber auf der Venus hat es 500 Grad.
Ja, aber gerade... Ja,
regnet Schwefelsäure und irgendwie...
Ja, erstens mal genau deswegen und zweitens, aber in der Atmosphäre da gibt es Bereiche in der Atmosphäre, wo es flüssiges Wasser gibt und Temperaturen so zwischen 0 und 50 Grad, ja, also da hast du da, wo es angenehm ist.
Schwebendes Leben quasi.
Ja, das müssen wir in eine andere Folge verschieben. Es gab ja im letzten Jahr diese Entdeckung von Venusleben.
Was ist jetzt eigentlich genau die jetzt diese dann aber, Geschichte mit dem Phosphin?
Das machen wir mal irgendwie so mal in einer eigenen Folge. Weil da ist jetzt vor kurzem sind wieder ein paar neue Studien rausgekommen, die sagen, dass es im Wesentlichen ein Messproblem war. Also das Phosphin, man hat damals behauptet, im September, aber Leute haben gesagt, sie haben Phosphin nachgewiesen in der Venus-Atmosphäre und Phosphin kann eigentlich nur durch, soweit wir wissen, nur durch als Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen erzeugt werden. Das heißt, dann hätte es bedeutet, dass irgendwo in der Marsatmosphäre Mikroorganismen leben, die dieses Phosphin erzeugen. Und ist jetzt aber alles natürlich sehr, sehr streng geprüft worden. Und so wie es jetzt ausschaut, ist es eher ein Messproblem. Also die Daten sind irgendwie falsch interpretiert worden und es ist eigentlich nur Schwefeldioxid oder irgendwie sowas. Also irgendein ganz stinknormales Zeug, wo wir wissen, dass das auf der Venus jede Menge ist und nichts mit Leben zu tun hat. Aber heißt nicht, dass es da kein Leben geben könnte, ja. Also ich finde die Venus eigentlich, wird halt die gern. Ich würde halt auch, keine Ahnung, gern irgendwie so, soll überall, auf jedem Mond, auf jedem Asteroid, überall soll das alles voll mit, macht alles voll mit Raumsonden, ja. Also
Raum steht für überall.
Genau.
Ja. Wir haben auch noch ein paar Fragen, die ich auch mit dem mit den Planeten und der Erforschung
Na, dann beantworten wir diese
zu tun
Fragen.
Haben. Und zwar ist die erste gleich eh irgendwie ein bisschen ähnlich dem Thema der Geschichte. Also es geht um den Mars. Und zwar, ich hoffe, du weißt da mehr darüber, ich glaube aber schon. Andreas möchte wissen, ob organisches Terraforming auf dem Mars möglich wäre. Also mit Hilfe von diversen Mikroben, Bärtierchen oder was auch immer, die eben in diesen extremen Bedingungen überleben können, ob man mit Hilfe derer Terraforming betreiben könnte.
Terraforming ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Also es ist, glaube ich, in den Top 5 der Fragen, die mir so gestellt werden, ist Terraforming. Und vor allem, interessanterweise ist Terraforming immer, ich kriege sehr, sehr oft Fragen, also sehr, sehr oft, aber ich kriege oft Fragen, es sind so Schülerinnen und Schüler, die irgendwelche Projektarbeiten schreiben mit Astronomie. Und das ist dann immer, oder generell Astronomie und Astronomie verwandte Themen. Und das ist überraschenderweise, sind es immer Aliens, Zeitreisen und Terraforming. Diese drei Themen machen ungefähr so irgendwie 75% dieser Themen aus, wo ich gefragt werde. Also Terraforming am Mars, also prinzipiell ist es jetzt nichts, was irgendwelchen Naturgesetzen widerspricht, ja, dass man die Bedingungen, die auf einem Planeten herrschen, als Ganzes verändern kann. Ich meine, das machen wir ja auf der Erde, ja. Klimawandel ist ja im Prinzip nichts anderes als Terraforming, dass wir halt machen, obwohl wir es eigentlich gar nicht machen sollten.
Unabsichtliches also, Terraforming.
Ja. Genau. Und das geht auch, also du am Anfang damit, also man, ich glaube, Andreas wollte jetzt wissen, wie es mit Mikro, wenn man jetzt gezielt Lebewesen hinschafft, ja. Genau. Das ist, also weiß ich jetzt im Detail nicht, aber was man auf jeden Fall machen würde, ist, man muss einmal anfangen, damit den Mars wärmer zu machen. Das steht am Anfang von allem. Ja? Du musst einmal anfangen, wärmer zu machen, weil sonst hast du kein flüssiges Wasser an der Oberfläche. Ja, und das brauchst du. Also auch das ärgste Bärtierchen braucht irgendwie ein bisschen Wasser, weil sonst geht es in dieses, also Bärtierchen sind so winzige Lebewesen, die das ziemlich allen Bedingungen überleben können, aber damit die auch was machen und halt zum Beispiel dann irgendwelche Stoffwechsel, ich weiß gar nicht, Bärtierchen machen, glaube ich, kann man keinen Stoffwechsel, wo Sauerstoff rauskommt. Da braucht man dann irgendwelche Algen oder irgendwelche anderen
Grünzeug,
irgendwie sowas, ja. Das du brauchst auf jeden Fall irgendwie Wasser und entsprechende Temperaturen. Und muss jetzt irgendwie, reicht auch kein, selbst wenn es irgendwie unter ein bisschen Atmosphärendruck. Und das geht nur, wenn du den Mars aufwärmst. Und da gab es halt jede Menge Ideen, die von Science Fiction bis halbwegs real reichen. Also es gab halt irgendwie die Idee, dass man irgendwelche Spiegel installiert in der Umlaufbahn, die dann irgendwie was Licht umlenken oder sowas. Also das ist eher so Science Fiction. Weniger Science Fiction wäre es, wenn du halt zum Beispiel irgendwie dafür sorgst, dass die Polkappen des Mars nicht mehr so viel Licht reflektieren. Ja, weil Eis ist unter anderem deswegen, in den Polen ist unter anderem deswegen auch so kalt, weil du halt da jede Menge Eis hast und das Eis reflektiert einfach das Sonnenlicht und absorbiert es nicht, deswegen kann es nicht warm werden. Jetzt gab es schon die Idee, dass man da auf die Polkappen halt einfach ja, Staub, Dreck, Ruß, was auch immer drauf schmeißt, dann wären es dunkel und absorbieren das. Ja? Und die Polkappen bestehen ja hauptsächlich aus gefrorenem Kohlendioxid. Das heißt, dann hättest du noch mehr CO2 in der Atmosphäre, was, wie wir wissen von der Erde, einen Treibhauseffekt macht. Du könntest auch noch stärkere Treibhausgase nehmen, also die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, was wir als FCKWs kennen und kennengelernt haben, weil es hat unser Ozonloch kaputt gemacht und wir haben dann
jede Menge alte Kühlschränke auf den Mars werfen.
Ja, nein, also das ist das Problem. Man könnte schon, also FCKWs sind extreme Treibhausgase, viel stärker als Kohlendioxid, Methan und so weiter, Wasserdampf. Also FCKWs sind extrem stark. Das Problem ist, FCKWs entstehen nicht natürlich. Das ist etwas, was haben wirklich wir Menschen erfunden. Das gab es nicht in der Natur und gibt es auch nicht in der Natur, bevor wir angefangen haben, das da reinzutun. Das heißt, es gibt Schätzungen, man braucht es mal ungefähr so 40 Millionen Tonnen FCKWs bräuchte, damit du, die du in die Marsatmosphäre entlassen muss, damit da anfängt irgendwas, die ganzen Polkappen zu schmelzen. So, 40 Millionen Tonnen ist mehr, deutlich mehr, sehr, sehr viel mehr als das, was wir auf der Erde insgesamt in den Jahren zwischen, ich habe das aufgeschrieben, ich habe mal einen Podcast darüber gemacht, darum habe ich das Ganze mal rausgesucht. Das ist dreimal so viel wie das, was wir auf der Erde zwischen 1972 und 1992 produziert haben. Ja, also in 20 Jahren haben wir nur ein Drittel des FCKWs produziert, was wir bräuchten, um den Mars zu machen. Und dann hast du immer noch 40 Millionen Tonnen, die wir erstens nicht produziert bekommen, aber selbst wenn wir sie produziert hätten, müssten wir die 40 Millionen Tonnen ja mal von der Erde zum Mars bringen. Ja, und das ist viel. Und das ist wirklich viel. Und vor allem FCKWs baut sich im Laufe der Zeit auch wieder ab. Das heißt, du musstest jedes Jahr ein paar hunderttausend Tonnen nachliefern. Und selbst wenn du das irgendwie schaffst, ja, wenn du den Mars irgendwie aufwärmst, dann brauchst du, damit irgendwie der Mars terraforming, da fängt es an, ja, dann musst du irgendwie Sauerstoff in die Atmosphäre reinkriegen, ja, und du musst irgendwie Stickstoff in die Atmosphäre reinkriegen, weil wenn du nur Sauerstoff hast, dann, ja, kommt der erste Astronaut, zündet die Zigarette an und dann ist die Atmosphäre weg, also, oder der Hubschrauber fliegt und macht einen Blitz.
Astronauten rauchen doch gar nicht mehr heutzutage.
Wir hundertprozentig sicher, irgendwer hat auf der ISS sich schon mal eine Zigarette angezündet.
Irgendein Russe sicher.
Oder auf der Mir oder sowas. Über die Russen erst.
Die Russen sind immer die coolsten zum Abhängen, glaube ich. Ja.
Ja, aber wie auch immer. Aber eine reine Sauerstoffatmosphäre ist jetzt keine gute Idee. Das heißt, du brauchst dann noch Stickstoff und das musst du auch irgendwie alles drin kriegen. Ja, also du hast jede Menge gefrorene Gase auf dem Mars, aber die musst du halt dann irgendwie auch erstmal wieder aufgetaut kriegen. Und ob das reicht, weiß man auch nicht. Das heißt, du musst dann eben Pflanzen und Mikroorganismen hinkriegen, die das machen. Also man kann das alles machen. Es gibt Ideen, wie man das machen kann. Das Problem ist nur, das dauert halt wirklich, ja. Also wenn man alles abschätzt, wirklich mal sämtliche politischen, gesellschaftlichen, organisatorischen Probleme hinanstellt und davon ausgehen, dass wir das wirklich machen, dann brauchst du ja ungefähr ein paar hundert, mindestens eher ein paar tausend Jahre. Ja, also das Aufwärmen dauert schon ein paar Jahrhunderte. Ja, und wenn das aufgewärmt ist, dann musst du das ganze andere Gas irgendwie, die ganze Sauerstoff und so weiter alles irgendwie lösen. Das dauert nochmal ein paar hundert bis ein paar tausend Jahre und dann kannst du Pflanzen und Mikroorganismen hinbringen und dann dauert es wieder ein paar zehntausend Jahre oder hunderttausend Jahre, bis die genug gemacht haben, dass auf dem Mars eine wirklich erdähnliche, lebensfreundliche Atmosphäre macht. Ja? Also es ist nicht unmöglich, den Mars zu terraformen, aber du musst halt dir ein paar hunderttausend Jahre Zeit nehmen und ja, es ist, also wenn man sich anschaut, was wir kriegen es ja nicht mal hier auf der Erde hin, das bisschen zu tun, was wir tun müssten, um unsere Atmosphäre, die wir selbst ruiniert haben, wieder so zu verändern, dass sie nicht mehr kaputt ist. Ja, und das würden wir theoretisch, wenn wir es drauf anlegen würden, würden wir das in ein paar Jahrzehnten hinkriegen. Aber nicht mal das schaffen wir. Also es ist zweifelhaft, ob wir irgendwie ein paar hunderttausend Jahre hinkriegen oder uns daran einen Plan umsetzen können, der ein paar hunderttausend Jahre braucht, um den Mars zu terraformen. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass der Mars terrageformt werden wird irgendwann und man muss es auch nicht unbedingt machen, weil warum? Also
genau, wollte ich auch gerade sagen, ist auch die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee? Genau. Ist der Mars nicht gut genug, wie er ist?
Ja, ich meine, das ist halt der Mars ist halt, wie er ist. Der Mars ist halt irgendwie, der ist halt eine eigene Welt, vielleicht eine nicht wie die Erde und vielleicht lebt da ja auch was, das wissen wir halt noch nicht, das müssen wir erstmal rausfinden. Genau. Und wir sollten eher den Mars so erforschen, wie er ist, also als die Welt verstehen, die der Mars ist und diese Welt erforschen, anstatt sie kaputt zu machen, was wir tun würden, auch wenn wir halt eine andere, für uns Menschen schönere Welt dahin bauen würden, aber selbst wenn wir es könnten und durchziehen würden, hätten wir damit immer noch eine ganz andere Welt kaputt gemacht, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen. Also Terraforming geht, aber es ist so gut wie unmöglich hinzukriegen und man soll es vermutlich nicht machen.
Genau. Das war eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. Und die nächste Frage hat jetzt nicht mehr mit dem Mars zu tun, sondern mit anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Und zwar mit den Eisriesen. Und die Frage kommt von Lucy.
Ja. Ach, ist das die dich abspielen soll?
Ja, genau.
Achso, das musst du dazu sagen. Ich weiß nicht, was du alles kriegst.
Sorry. Ich muss dazu sagen, ich habe mit der jungen Dame ein familiäres Verwandtschaftsverhältnis. Drum wurde sie vorgereiht. Sie hat an mir eine super Frage auf WhatsApp geschickt. Meine Nichte. 10 ist sie. Und ich muss wirklich sagen, Leute, nehmt euch ein Beispiel an Lucy, weil die Frage hat sie so gut formuliert und sich so gut überlegt.
Ja, ja, jetzt genug mit der Familienlob. Beispiel. Hören wir uns die Frage mal an und dann schauen wir. Okay, also ich spiele sie mal ab.
Hallo Ruth. Wieso werden eigentlich Uranus und Neptun Eisriesen genannt? Die bestehen doch nur aus Gas oder auch aus Eis? Bitte sag mir die Antwort.
Ja, dann sag mal.
Und da gibt es noch einen zweiten Teil.
Ah, noch, zweiter Teil, okay.
Ja.
Wo kommt eigentlich das Eis her, wenn es Eis gibt? Gibt es dort etwa Wasser? Deine Lucy. Tschüss.
Na dann, beantworte mal.
Also super. Na, vor allem, ich finde das so super, weil sie sich selbst überlegt hat. Zuerst so, Moment mal, Eis, die sind ja aus Gas. Eis ist ja fest. Was soll das? Und dann, Moment mal, wenn es aber dort Wasser gibt, wenn es dort Eis gibt, heißt das, dass es Wasser gibt. Schon nicht mal ich kann es so gut formulieren wie sie. Und ja, super Frage. Die Eisriesen sind super interessant. Und wir wissen da leider noch gar nicht so viel davon. Ne? Mit den Eisriesen hat auch dann die nächste Frage von Michael zu tun, der einfach wissen will, was wir von Neptun und Uranus wissen.
Ne? Nix.
Und, nix. Nein, nicht nix, aber es ist nicht so viel. Ich meine, wir wissen, woraus sie bestehen. Sie heißen Eisriesen, weil es dort so kalt ist und weil die beiden zwar schon hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen, wie auch Jupiter und Saturn, wie die anderen Gasplaneten, aber eben auch viele Eise enthalten. Und Eise auf astronomisch ist es ein bisschen so wie Staub, ne? Das ist immer so ein Sammelbegriff. Und Eisen versteht man einfach.
Nicht Eisen, müssen wir aufpassen. Es gibt
Eisen,
das harte, magnetische auch noch.
Ja, Gott. Eise.
Gefrorene sind Substanzen.
Gefrorene Substanzen, genau. Flüchtige, gefrorene Substanzen. Also die sind zwar gefroren, aber nicht so wie jetzt Eis auf der Erde, groß, fest, wo man drauf Eis laufen kann, sondern als kleine Kristalle in der Atmosphäre. Also ein bisschen so wie eine Wolke. Ne? Und diese Eise, das ist hauptsächlich wieder Methan, über das wir vorher schon gesprochen haben, und auch Ammoniak und andere Kohlenwasserstoffe und auch Wasser. Das heißt, die haben tatsächlich Wasser, diese Eisriesen. Aber wie gesagt, nicht so in der Form, wie wir es kennen auf der Erde, sondern in Form von gefrorenem Gas, mehr oder weniger. War das eine gute Erklärung?
Das musst du die Lucy fragen. Aber
stimmt, Lucy, sag Bescheid.
Es ist aber tatsächlich, das ist ja was mich auch, also mich ärgert ja viel, also gerade, also es wird viel zu wenig erforscht daraus, es gibt viel zu wenig Raumsonden und wirklich Uranus und Neptun, die sind massiv untererforscht. Also wie gesagt, am Mars schicken wir alle 2 Jahre was hin. Die Venus, immerhin sind wir da schon mal gelandet, auch wenn das schon lang her ist, und haben ein paar Sonden in die Umlaufbahn geschickt. Selbst am Merkur, der notorisch schwer zu erreichen ist, haben wir die eine oder andere Mission hingeschickt. Irgendwie so 3 oder 4 ungefähr. Und wie gesagt, Jupiter, Saturn, da haben wir die Monde schon erforscht, also da waren wir oft, aber Uranus und Neptun, da waren nur die beiden Voyagers, die in den 70ern gestartet sind, die sind da halt irgendwie, ich glaube, nur eine, was die Voyager 2, weiß nicht, eine von den beiden Voyagers ist halt dann, Voyager 1 ist da, war da nicht, aber Voyager 2 ist halt dann noch einmal an Uranus und Neptun vorbeigeflogen. Ja, also wir haben nicht mal Missionen wie bei Jupiter oder Saturn, wo wir Sonden in die Umlaufbahn der Planeten geschickt haben, die halt das Jupiter- und Saturn-System dann erforscht haben, sich jahrelang genau angeschaut haben. Alles, was wir über Uranus und Neptun wissen, was wir nicht von der Erde aus mit Teleskopen rausgefunden haben, wissen wir aus den Daten, die Voyager 2-Sonde bei ihrem Vorbeiflug irgendwann in den 80ern gemacht hat. Mehr wissen wir nicht. Also es gab keine einzige spezielle Mission, die für Uranus und Neptun zuständig wäre, was halt einerseits dazu beiträgt, dass diese beiden Planeten immer noch so ein bisschen am Katzentisch quasi sitzen, also die sind halt auch da, und aber
was ist denn ein Katzentisch?
Ist das nicht immer wie heißt der Begriff?
Kindertisch.
Ich kenne Katzentisch.
Ah, weiß nicht, okay.
Vielleicht ist es auch Quatsch. Katzentisch. Ich muss immer googeln. Wir
brauchen doch gar keinen Tisch.
Vielleicht habe ich jetzt Quatsch erzählt. Aber die sind halt so Jupiter, Saturn, also Mars, Venus, das ist alles, da können wir uns wirklich konkret was vorstellen. Aber wenn du Uranus und Neptun sagst, ja, im besten Fall hast du halt irgendwie so dieses typische Bild dieser blass-bläulichen Kugel vor dir und weißt nicht viel drüber, was da abgeht.
Und wahrscheinlich ist es ja sogar die häufigste Art von Planeten. An sich, ne? So um andere Sterne, nicht in unserem Sonnensystem, aber diese Eisriesen sind wahrscheinlich extrem häufig und wir wissen wirklich sehr wenig davon. Ich habe auch ein bisschen nachgeschaut und mir gedacht, also so spontan weiß man natürlich, dass es okay, Uranus rollt
Ja, das weiß man auch nicht spontan.
Er dreht sich nicht so wie ein Kreisel, sondern er rollt.
Ja, aber auch
nein,
das.
Hättest du nicht gewusst?
Spontan, aber ich hab das schon gewusst, weil natürlich das ist eines der coolsten Eigenschaften, weil also das ja. Rollt heißt, die Rotationsachse steht nicht so wie bei der Erde quasi fast senkrecht auf die Ebene, in der die Erde sich um die Sonne bewegt, sondern sie liegt in der Ebene. Das heißt, aus irgendeinem Grund und im Gegensatz zu allen anderen Planeten, ja, also aus irgendeinem Grund muss die Achse des Uranus um 90 Grad gekippt worden sein. Und,
da muss irgendwas passiert
sein. Genau, das passiert aber nicht einfach so. Ja, also das ist, damit du so einen großen Planeten, der sich dreht, das ist ein sehr, sehr großer Kreisel und die sind eigentlich sehr stabil, wenn sie sich mal so drehen. Ja, das heißt, du brauchst absurd viel Energie, um den umzukippen. Ja, da muss irgendwie, das kann eigentlich nur sein, du musst im Prinzip was gleich Großes dagegen schmeißen. Und aber auf eine spezielle Art und Weise, weil sonst gehen beide kaputt. Also was auch immer da passiert ist, das muss was sehr Beeindruckendes gewesen sein. Und das wissen wir halt noch nicht, was da passiert ist. So wie
und
jede Menge andere Sachen.
Es ist wahrscheinlich ein Impact gewesen, irgendein Einschlag von etwas Großem. Was mit dem auch zusammenhängt, wahrscheinlich ist, dass Uranus kälter ist als Neptun. Das wusste ich auch nicht. Obwohl Neptun noch weiter von der Sonne weg ist und darum weniger Wärme von der Sonne bekommt, ist Neptun ein bisschen wärmer als Uranus. Und die Kälte des Uranus könnte eben auch mit diesem Einschlag, mit diesem potenziellen vergangenen Einschlag zu tun haben. Und was auch noch dazu kommt, ist das Magnetfeld. Und zwar sowohl vom Uranus als auch vom Neptun. Das Magnetfeld von beiden ist auch sehr stark geneigt zur Rotationsachse. 60 Grad, also wirklich viel beim Uranus. Das heißt, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass die Magnetachse ist ja auch auf der Erde ist auch so, dass die nicht ganz zusammenfallen, die magnetische Achse, die Pole des Magnetfelds und die Pole der Rotation. Ja. Aber sie sind, mehr oder weniger. Also es sind irgendwie ein paar Grad, es wandert auch ein bisschen. Ne. 10 Grad oder so ungefähr ist da der Unterschied. Ne. Und beim Uranus sind es 60 Grad. Ja. Und es ist auch die Achse, die magnetische Achse ist quasi verschoben vom Zentrum des Planeten um ungefähr ein Drittel des Radius, des Uranus. Das heißt, das ist total irgendwie off-center, dieses Magnetfeld. Und wenn sich der Uranus dreht, dann wobbelt das Ganze natürlich ärgstens durch die Gegend. Das heißt, er hat irgendwie so eine Art Korkenzieherform, ja, dieses Magnetfeld. Und da muss natürlich auch irgendwas Arges passiert sein, um das zu verursachen.
Drin?
Ja. Vielleicht ist da was drin. Naja, in der Mitte drin ist ein fester Kern. Also höchstwahrscheinlich, das ist auch noch nicht ganz klar, eben weil man noch nicht wirklich nah dort war, oder schon, aber damals vor 40 Jahren. Ja, das ist ja auch nur vorbeigeflogen und hat keine genaueren Messungen vorgenommen. Haben beide höchstwahrscheinlich einen Eisen-Nickel-Silikatkern. Und zwar so ungefähr so groß wie die Erde, ja. Oder die Masse der Erde zumindest. Ja. Das heißt, da steckt eine kleine Erde in der Mitte von diesen beiden Eisriesen.
Ja, oder auch nicht, wir wissen halt.
Oder auch nicht.
wissen,
es aber es gibt Hoffnung, weil möglicherweise gibt es bald eine neue Mission, Weltraummission, die zum Uranus und Neptun fliegt, Trident.
Ja,
also nicht das Atomwaffenprogramm, sondern die Raumsonde. Und zwar ist das Hauptaugenmerk dieser Mission liegt auf Triton, dem Mond.
Genau, ja, der ist auch cool. Das ist ein Eisvulkanismus-Mond,
richtig,
oder?
Richtig, genau. Der ist so ähnlich eben wie Enceladus, der Mond vom Saturn. Und der hat auch irgendwie so Eisfontänen, die er rausschleudert. Hat wahrscheinlich eben deshalb einen Wasserozean, einen unterirdischen. Oder unterirdisch, sagt man gar nicht, ne? Einen untertritonischen.
Genau, das ist, weil alle wissen, was gemeint ist.
Unter der Oberfläche, genau. Eine Eiskruste und drunter einen flüssigen Wasserozean. Und das ist, soll diese Mission, wenn sie genehmigt wird, finanziert wird, Mitte der 2020er Jahre starten, eben weil dann ungefähr so um 2030 herum sich wieder so ein Fenster für einen Gravity Assist um den Jupiter anbietet, wie es damals auch Voyager 2 gemacht hat. Das passiert ja auch nur in gewissen Zeitfenstern, dass die Planeten so richtig stehen, dass sich das gut ausgeht.
Ja, also ich sehe gerade, ich habe ich schaue da immer wieder mal zu den, was so an Missionen ansteht, aber das Problem ist ja, es gibt ja erstens viel mehr vorgeschlagene Missionen, als dann am Ende irgendwo tatsächlich auch fliegen, weil es wird ja, klar, passiert ja alles nicht. Und dann, jetzt habe ich immer hier gerade geschaut, was Trident so macht. Was cool ist, ist, dass Trident auf dem Weg zum Triton und Neptun auch bei Jupiter und dem Jupitermond Io vorbeifliegt, was cool wäre, da kann man auch Bilder machen. Das Problem ist, das sehe ich gerade, wenn ich es jetzt auf die Schiene richtig verstehe, das ist auch nur eine Flyby-Sonde. Also die ja, macht auch keine Umlaufbahn, die fliegt einmal vorbei und dann war es das schon wieder.
Ja. Aber es fliegt in 500 Kilometern Entfernung vorbei. Also ziemlich nah.
Besser als nix. Aber natürlich wäre es halt cool, wenn du allein wieder anschaust, was die Cassini-Raumsonde über Saturn rausgefunden hat, das Saturn-System, weil die ist halt Jahrzehnte fast im Saturn-System rumgeflogen und hat die Monde regelmäßig aus aller Nähe angeschaut in Saturn. Also, und all, was wir da alles gelernt haben über die Saturn und seine Monde, das lernst du halt nur, wenn du halt dort bist und nicht einfach nur vorbeifliegst. Vorbeifliegen lernst du auch was. Aber es wäre halt wirklich eine Mission, eine Orbiter-Mission zu Neptun oder Uranus. So wie Cassini, ja. Eine Sonde, die halt dahin fliegen kann, die Monde anfliegen kann und so weiter. Sowas, was wir für Cassini, für Saturn hatten, bräuchten wir für Neptun oder Uranus.
Und sowieso für alle Planeten.
Ja, genau.
Ja, es ist halt wahrscheinlich wieder eine Geldfrage, ne?
Weil
ja,
natürlich. Das ist die einzige Frage. Wenn
schnell unterwegs sein muss, oder muss man es abbremsen und in einen Orbit bringen? Das ist irgendwie natürlich auch gar nicht so einfach.
Natürlich ist es nicht einfach, aber ja, es ist jetzt irgendwie, natürlich ist es eine Geldfrage. Also es wird uns jetzt rein technisch, wissenschaftlich, wenn wir so eine Mars-Rover an einem Raketenkran runterlassen können, dann werden wir so eine dämliche Raumsonde um den Uranus kreisen lassen können. Also das ist technisch auf jeden Fall machbar. Es ist halt eine Geldfrage, ja. Und das ist halt, ja, man muss halt den Leuten erklären, warum sie Geld ausgeben sollen, um diese Planeten zu erforschen.
Es ist ja auch eben, wie gesagt, noch nur eine von mehreren potenziellen Missionen, eine von vier, glaube ich. Missionen. Es ist quasi im Finale schon Trident, aber noch nicht, ja, klar, bei weitem noch nicht klar, ob sie ja überhaupt stattfinden wird. Die Entscheidung soll jetzt 2021 fallen. Aber ich glaube, eine Venus-Mission ist da auch dabei. Das heißt, vielleicht wird es die würde dich dann freuen.
Ja, in dem Fall würde ich dann sogar hier für Triton sein, weil da bist du noch weniger.
Ich finde Triton auch interessanter als Venus. Der hat, wusstest du, dass er hat ein retrogrades Orbit? Der dreht sich in die andere Richtung, als der Planet sich dreht. Also der kann sich nicht einfach so leicht gebildet haben, der ist eingefangen. Und er ist auch dem Pluto sehr ähnlich. Er ist sogar größer als der Pluto. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich auch dann aus dem Kuiperbelt eingefangen worden.
Ja, das wusste ich.
Fetzig, natürlich wusstest du.
Ja, es ist Himmelsmechanik, das ist mein Spezialgebiet. Also Asteroiden, die rumfliegen und einfangen.
Okay, na gut, also wir werden es bald wissen. Hoffentlich passiert das und dann wissen wir auch mehr über diese Eisriesen, die faszinierenden. Eine Frage gibt es noch über die beiden Gasriesen, Jupiter und Saturn. Und zwar möchte nämlich Heiko wissen, ob es stimmt, dass Jupiter und Saturn in der Vergangenheit ihre Position gewechselt haben, also quasi Platz getauscht haben miteinander und wie man sich das vorstellen muss. Was passiert da bei diesem Positionswechsel?
Ja und nein. Also tatsächlich haben Planeten Platz getauscht, vermutlich aber nicht Jupiter und Saturn. Also um was es hier geht, ist die sogenannte planetare Migration. Ja, das ist etwas, was in jungen Planetensystemen stattfinden kann. Das heißt, du hast einen Stern, um den Stern herum entstehen Planeten verschiedenster Größe an verschiedenen Orten und du hast aber in der Anfangsphase noch sehr viel Zeug dazwischen, also sehr viel mehr Asteroiden, sehr viel mehr Staub und Gas. Also das ganze Zeug, das übrig geblieben ist von der Planetenentstehung, schwirrt dann noch zwischen den Himmelskörpern rum. Und da hast du gravitative Wechselwirkungen, die jetzt im Detail zu erklären, das wird jetzt zu lang dauern. Aber im Wesentlichen führt diese Wechselwirkung der Planeten mit dem ganzen Zeug dazwischen dazu, dass die migrieren können. Das heißt, die rücken näher an den Stern heran oder entfernen sich vom Stern. Das hängt wieder von den Umständen ab, was genau passiert. Und wir wissen, dass in anderen Planetensystemen, also bei anderen Sternen, tatsächlich so Planeten von der Größe wie Jupiter wirklich weit entfernt entstanden sind und dann wirklich einmal quer durch das Planetensystem, so weit vorhanden, gerauscht sind, bis sie fast unmittelbar an ihrem Stern sind oder sehr oft vermutlich auch halt dann mit dem Stern kollidiert sind, aber die haben wir halt nicht entdeckt, diese Planeten, weil sie halt weg sind. Ja, also wir wissen, dass es bei anderen Sternen wirklich sehr große solche Migrationsbewegungen gibt. In unserem Sonnensystem ist es auch passiert, aber in kleinerem Ausmaß. Also das können wir nur durch Computersimulationen herausfinden. Da gibt es das sogenannte NHTSA-Modell. Das kann ich auch mehr Informationen dazu verlinken. Das haben ein Haufen Himmelsmechaniker und Himmelsmechanikerinnen gemacht. Ein paar kannte ich, habe ich auch irgendwie besucht. Also das war noch, das ist ungefähr zu der
NHTSA wie die Stadt in Frankreich.
Genau, ja. Also auf Englisch natürlich ein Nice Model, was genau, oder Nice Model, was halt noch. Aber also im Wesentlichen, das ist ungefähr in der Zeit entstanden, wo ich auch aktiv in der Himmelsmechanik war. Also ich habe da nicht mit dem Modell nichts zu tun, aber ich kannte einige der Leute, die damit zu tun haben. Und dieses NHTSA-Modell, ich glaube, es ist ja nach einer, da war eine Konferenz und dort ist das irgendwie die Idee entstanden oder irgendwie so. Ich habe mehr Informationen mal dazu aufgeschrieben, die verlinke ich dann. Aber im Wesentlichen dieses NHTSA-Modell probiert halt herauszufinden, wie halt die Planeten sich bewegt haben, die ihre Bahnen sich verändert haben in der Frühzeit des Sonnensystems. Und da kommt eben als wahrscheinlichstes Bild heraus, dass sich tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Jupiter ist ein bisschen an die Sonne rangerückt, weil der halt der schwerste ist. Aber die anderen drei, Saturn, Uranus und Neptun, sind nach außen gerückt. Oder was umgekehrt? Eins von beiden, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass Neptun und Uranus sich näher an der Sonne gebildet haben.
Genau, dann sind die rausgerückt. Okay, dann ist Jupiter rein und die anderen sind raus. Und tatsächlich, es ist nicht unwahrscheinlich, es kommt bei diesen Simulationen in vielen Fällen raus, dass nicht Jupiter und Saturn, aber Uranus und Neptun Plätze getauscht haben. Ja, also das ist nicht unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, im Detail werden wir es nicht wissen können, weil wir haben keine Zeitmaschine. Aber wir wissen halt mittlerweile durch die Beobachtung anderer extrasolarer Planeten viel darüber, wie sich im Planetensysteme verhalten können. Und durch die Computersimulationen wissen wir halt auch, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Migration auch bei uns stattgefunden hat und dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Uranus und Neptun die Plätze getauscht haben. Ja? Also wie das im Detail abgelaufen ist, das ist jetzt nichts, was da irgendwie so in ein paar Stunden oder sonst irgendwie passiert. Ja? Also das sind Prozesse, die dauern irgendwie ein paar hunderttausend Jahre, laufen diese, bewegen sich diese Planeten so langsam näher an die Sonne oder davon weg. Also wesentlich die Umlaufbahnen verändern sich. Also der Planet ist jetzt auf einer Umlaufbahn und die Umlaufbahn wird langsam ein bisschen größer oder wird langsam ein bisschen kleiner. Dann kommt es zur Wechselwirkung mit anderen, dann fängt der andere Planet an, die Umlaufbahn entsprechend zu schrumpfen oder zu vergrößern und so. Und irgendwann wird die Umlaufbahn vielleicht nicht nur kleiner oder größer, sondern wird auch mehr oder weniger exzentrisch. Ja? Also wenn sie vorher kreisförmig war, wird sie immer langgestreckter und langgestreckter, so lang, bis sie dann irgendwann die Umlaufbahn eines anderen Planeten erreichen kann. Dann kommt es da zu Wechselwirkungen und so kann es dann eben sein, dass irgendwann jetzt der eine, wenn es quasi Neptun früher näher an der Sonne war, dann hat Neptun vielleicht eine Bahn bekommen, die ein bisschen die Bahn des weiter entfernten Uranus gekreuzt hat. Dann ist Neptun ein Teil der Zeit ein bisschen weiter weg gewesen von der Sonne, als Uranus es war. Irgendwann kam es dann zu Wechselwirkungen, dann hat wieder die Migration, also diese Wechselwirkung mit den anderen Planeten und dem ganzen Asteroiden-Kleinkram dazu geführt, dass die Bahn von Neptun sich langsam wieder kreisförmig geformt hat. Und am Ende war halt dann Neptun auf einer kreisförmigen Bahn weiter weg von der Sonne als Uranus, obwohl es vorher umgekehrt war. Also so kann man sich das grob vorstellen. Ja? Also in der Realität war es...
Also über eine elliptische Bahn quasi läuft das dann.
Ungefähr, nein, ja. Also diese, es ist jetzt irgendwie, im Detail kann ich es auch nicht sagen, aber weil es im Detail keiner sagen kann. Aber so, das ist einer der Möglichkeiten, wie so ein Platztausch quasi ablaufen kann.
Mhm. Super. Und eine Frage gibt es noch zu Jupiter und Saturn. Und zwar möchte Christian wissen, wie das mit dem festen Kern ausschaut, weil es heißt ja immer, es ist noch nicht ganz klar, ob sie überhaupt einen festen Kern haben. Und seine Frage ist konkret, lässt sich nicht aus dem Vorhandensein eines Magnetfelds darauf schließen, dass ein flüssiger, fester, metallischer Kern da sein muss, so wie es bei der Erde ist?
Ja, willst du was sagen dazu, oder?
Naja, ich habe mir nur gedacht, dass ja ein flüssiger Eisenkern nicht die einzige Art und Weise ist, wie sich ein Magnetfeld bildet. Ne? Dass die,
genau, brauchst du ein elektrisch leitendes Zeug, das sich bewegt.
Geladene Teilchen, genau, ja. Und das ist ja im Inneren der Gasriesen auch der Fall. Ne? Das ist zwar jetzt nicht so wie heißes Plasma wie bei Sternen, aber es geht schon in die Richtung, ne? Durch die extremen Druckverhältnisse. Das heißt, dass das Magnetfeld allein... Das könnte auch, würde auch ohne metallischen Kern funktionieren.
Genau, und deswegen haben wir, weil wir auch das nicht wissen und gerne rausfinden würden, da gibt es ja zumindest eine Raumsonde, das ist irgendwie die JUICE-Mission, wenn ich mich richtig erinnere, die ist schon beim Jupiter, oder? Oder ist die noch unterwegs? Weißt du das zufällig genau? Das muss ich schnell googeln.
Nein.
Genau, Schuss, genau. Raumsonde.
Sag mal schnell Wikipedia.
Raumsonde ist, nein, tatsächlich, die ist noch nicht mal gestartet. Ich gedacht, die wäre schon längst gestartet. Also es ist der Juice, ist der Icy Moons Explorer. Wie heißt denn dann die andere, die ich meine?
Juno
meine ich. Juno meine ich, ja, Juno nicht, Entschuldigung. Mhm. Juice kommt erst, wird nächstes Jahr starten, ist auch schön. Die erforscht die Monde des Jupiter und Juno ist die, die rausfinden soll, was passiert. Und die ist tatsächlich, die ist 2011 schon gestartet.
Juno ist schon lang.
Oh, das ist die Ende der Primärmission ist dieses Jahr. Also die ist schon wieder fast. Also die ist eigentlich schon, die ist schon seit 2016 bei Jupiter und ist dann quasi mit der, die macht da, probiert genau durch irgendwie so Telemetrie und Daten und alles irgendwie rauszufinden, Gravitationsmessungen, wie es halt innen drin ausschaut. Das heißt, wenn jetzt diese Mission vorbei ist, dann wird es oft halt noch ein bisschen dauern, bis alles ausgewertet ist, aber dann wissen wir da vielleicht mehr. Ja, und dann, ja, dann fliegt sie weiter zu Ganymed und Europa. Ja, schauen.
Ja,
was da,
cool,
ja. Ja, was da alles rumfliegt da draußen und trotzdem wissen wir so wenig.
Naja, man kann ja nicht alles immer parat haben. Ich meine,
ich habe jetzt nicht gemeint, dass ich so wenig weiß, sondern also so. Ich weiß auch wenig, aber dass wir als Menschen so viel fliegt da draußen rum und wir wissen immer noch so wenig über die Planeten.
Immer noch, keine Ahnung. Ja. Und nach jeder Mission gibt es irgendwie Antworten und 10 neue Fragen. Ey, fast so wie bei uns im Podcast, oder? Wir versuchen hinterherzukommen und eure Fragen zu beantworten. Aber es gibt immer noch so viele, was ja auch wunderbar ist. Also hört nicht auf, uns Fragen zu schicken. Ja, na, das war's auch schon für dieses Mal.
Aber das war eh viel.
War eh genug, genau. Also ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Florian,
ja,
und ich hoffe, es war spannend für euch. Wir müssen uns, bevor wir Schluss machen, noch bei ein paar Leuten bedanken.
Ja, dann tun wir das.
Die uns wieder unterstützt haben. Ihr wisst, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Also nicht nur durch das Zuhören und das Schicken von Fragen und netten Kommentaren, was sehr viele von euch tun. Könnt ihr uns unterstützen? Das unterstützt uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns ein paar nette Worte schickt oder wenn ihr einfach zuhört. Ist auch schon.
Ist noch besser, weil das können wir nicht kontrollieren. Ja.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, weil ja dann doch wir dann doch ein paar Fixkosten auch haben in der Produktion dieses Podcasts. Und seit der letzten Folge haben das auch wieder wirklich viele Leute getan. Vielen Dank, ihr seid die Allerbesten. Und zwar gibt es drei Möglichkeiten. PayPal ist die erste und auf PayPal haben uns unterstützt Marco, Matthias, Michael, Niklas, Tobias, Kai, Rainer, Wiebke, Stefan, Hauke, Dirk, Matthias, Göran, Michael, Fabian, Heiko, Dirk, Matthias, vielen Dank für diese astronomische Einheit, obwohl ich muss sagen, da fehlen noch ein paar Nullen. Nein. Vielen, vielen Dank. Des Weiteren noch Dirk, Tobias, Franz, Eberhard, Daniela, Jens und Martin.
Und vielen Dank auch für die netten Worte, die ihr mal dazu schreibt zu den Spenden. Das freut uns auch immer sehr.
Ja, voll. Ja, voll. Und dann gibt es auch noch so Abonnements, die man abschließen kann, regelmäßige Spenden über Steady und Patreon. Und bei Steady haben uns unterstützt Oliver, Renate und Roland und bei Patreon Udo, Katharina, Thomas, Mona, Thorsten und Teffi. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich sage auch vielen Dank und ich möchte noch kurz drei Dinge zu den Spenden sagen, die oft gefragt werden. Also das erste ist, es fragen uns viele, ob wir nicht auch irgendwie ein normales Spendenkonto haben, auf die man uns Geld überweisen könnte, weil halt viele diese Dienste nicht benutzen können oder wollen oder nicht wollen, dass da, was ja passiert, Gebühren abgezogen werden. Also nicht für euch, sondern wir kriegen halt dann weniger, weil halt da die Gebühren abgezogen werden von PayPal, von Patreon, von Steady und so weiter. Also es wäre prinzipiell gut. Das Problem ist, es ist nicht einfach, zumindest in Österreich so ein Konto zu kriegen, das wirklich für Spenden funktioniert. Also es geht in Deutschland leichter, aber hier in Österreich wäre mir das, gibt es in der Form nicht. Also vielleicht hören ja Bankfachmenschen mit und können uns da was sagen, was ich nicht weiß. Also ich weiß viel über Banken nicht. Aber bis jetzt hätte ich es noch nicht gefunden, so ein Konto, das wirklich halt wirklich so als Spendenkonto funktioniert. Für Österreich wäre mir noch nicht untergekommen. Deswegen gibt es halt nur die Möglichkeiten, die es gibt und kein Dezidiertes Spendenkonto. Dann wollte ich noch was sagen, weil das ist etwas, was immer wieder in diversen Podcasts auftaucht und was durchaus wichtig ist zu sagen. Also vermutlich werden sehr, sehr viele, die uns hier hören, uns über Spotify anhören oder über Deezer und diese ganzen anderen Podcast-Plattformen. Und die kann man zwar auch irgendwie gratis nutzen, aber wenn man es quasi wirklich halt komfortabel nutzen will, sodass ohne Werbung zwischen den einzelnen Liedern oder was immer man da hört oder dass man da irgendwie vorspulen kann oder was auch immer, dann ich habe keinen kostenpflichtigen Spotify-Account, aber ich weiß, dass viele halt so einen Account haben. Und dann, also das Geld, das ihr an Spotify zum Beispiel zahlt oder an Deezer oder wie die ganzen anderen Dienste heißen, dieses Geld, das wird jetzt nicht irgendwie so ausgegeben für die Podcasts. Also es gibt so Podcast-Produkte, also Spotify produziert eigene Podcasts, ja, die ihr auch dann nur hören könnt, wenn ihr Spotify-Kunden seid. Aber so normale Podcasts wie unseren hier, die halt einfach bei Spotify gelistet und hörbar sind, also wir kriegen von dem Geld nichts. Also alles Geld, das wir für den Podcast bekommen, ist Geld, das uns Leute explizit an uns geben. Also was auch immer ihr an Spotify oder Deezer und so weiter zahlt, zahlt ihr an die Firmen, aber da kriegen die Leute, wie wir Podcasts, kriegen davon nichts ab. Das ist nur mal so ein Missverständnis, das man ein bisschen ausräumen muss, weil es dann oft manche als ein bisschen so unverschämt finden, dass man für Spenden aufruft, wo sie doch eher an Spotify zahlen und so. Also dass von dem Geld kriegen wir nichts. Und man kann den Podcast und viele andere Podcasts ja auch ohne Spotify hören und diese und die ganz anderen Dienste. Also man kann sich einfach irgendeine beliebige kostenfreie Podcast-App runterladen auf sein Handy und dort dann mit dem RSS-Feed, den man auf unserer Homepage findet, einfach den Podcast anhören. Also das geht auch. Das wollte ich noch dazu sagen für diejenigen, die uns eben über diese Dienste hören. Und als drittes, ja, also ich habe in der letzten Folge oder vorletzte, weiß nicht mehr genau, haben wir aufgerufen, also die uns bei diesen Abo-Diensten unterstützen und regelmäßig Geld geben, Steady und Patreon, dass wir zumindest als ersten, also als kleines Goodie für die zur Bedankung, dass wir Ihnen Postkarten, Post vom Universum schicken. Die Post ist unterwegs und sollte demnächst irgendwann mal eintrudeln bei euch. Und wer noch keine Post vom Universum bekommen hat, aber trotzdem gern Post vom Universum bekommen möchte, soll uns doch bitte über die Patreon und Steady Accounts uns eine Adresse zukommen lassen, dann schicken wir auch da gerne Post vom Universum hin und bedanken uns nochmal ganz altmodisch per Post im Briefkasten.
Das ist auch schön. Ich habe auch schon eine Postkarte bekommen vom Universum. Ich glaube, ich war die Erste, die Post vom Universum bekommen hat. Okay, ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Kommentare und an Hallo. Hello at dasuniversum.de. Wir sagen das zu wenig oft, dann kommen Leute und schreiben uns, dass sie nicht wissen, wo sie Fragen hinschicken sollen. Also wenn ihr uns einfach
Fragen an Fragen at dasuniversum und wer keine Frage hat, sondern einfach nur Hello sagen will, hello at dasuniversum.at.
Ganz genau, das ist noch wichtig.
Super, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, dann bin ich dran und denke mir eine coole Geschichte aus, hoffentlich. Also ich denke mir keine aus, ich berichte über eine.
Ja. Genau, denk dir einfach irgendwas aus.
Passt, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.